finanziell gut, diese Kategorie gab es in der DDR nicht. Das ist Solidarität, wenn eine Frau erfährt, du darfst deinen Job machen und bist die beste Mutter der Welt. Ich bin keine Aktivistin, ich bin aktiv.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerien, Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Unternehmerin, Publizistin und Autorin Anja Prinz in Ambach am Starnberger See, wo sie neben ihrem Zuhause in Berlin am liebsten Zeit verbringt. Hallo, liebe Anja.
Hallo, liebe Tanja.
Du bist 1972 in der ehemaligen DDR in Ost-Berlin geboren und aufgewachsen, Sternzeichen Waage. Deine Mutter, Jahrgang 47, kam aus einer Bauernfamilie in Belzig, nahe Berlin, mit viel Land, Mutter, Oma, Uroma und zwei Schwestern. Es gab interessanterweise nur Frauen im Haus, da alle Männer im Krieg leider gefallen waren. Sie kam später in ein Mädcheninternat, machte ihr Abitur und studierte ab 1965 an der Humboldt-Universität Germanistik als einzige in der Familie, was in der DDR ein großes Privileg war. Konnte denn nicht jeder studieren, der die entsprechenden Noten hatte? Oder wie war das da?
Also ich kann das ja nur erzählen aus den Dingen, die ich mir so zusammengereimt habe, weil darüber, muss ich sagen, habe ich mit meiner Mutter nicht genau gesprochen. Da war ich wirklich ein Mädchen und ihr Kind. Aber ich weiß natürlich aus der Aufarbeitung, dass die DDR war ja ein Arbeiter- und Bauernstaat. Und das bedeutete auch in Rückschluss auf, wer war privilegiert und gewünscht an Universitäten, Kinder aus dem familiären Kontext von ganz einfachen Berufen gewünscht waren an den Universitäten, um da den Bildungsstatus zu halten. Was natürlich aber nicht bedeutet, dass Kinder, die auch aus Ärztehaushalt kamen oder aus intellektuellen Haushalten kamen, an Universitäten studiert haben. Aber in der Geschichte der DDR gab es eine Zeit, da wurde das sehr befürwortet und auch unterstützt. Und ich weiß aus der Geschichte, und das kenne ich tatsächlich auch in Erinnerung von meiner Mama, dass die ganze Familie super stolz war, dass sie die Einzige war, die studieren wollte. Und das wurde aber unterstützt, aber da wurde auch nicht groß Theater drum gemacht, sondern das war dann ein neuer Weg und auch ein unbekannter Weg, ne? Also Bildungssysteme verändern sich ja, aber das war so ein Kurzabriss, was so in der DDR abging. Aber damit hatte ich nichts zu tun, deshalb muss ich das jetzt so wiedergeben.
Deine Mami arbeitete ja nach dem Studium als Dramaturgin am Theater und Dozentin an der Universität in Potsdam. Und Ende der 60er Jahre verliebte sie sich in deinen 2 Jahre jüngeren Vater, ein Bauleiter aus Ost-Berlin, heiratete ihn und er zog zu deiner Mami auf den Gutshof ihrer Familie. 72 kamst du dann auf die Welt, 76 deine Schwester. Und es ging euch durch den Beruf deines Vaters finanziell recht gut und ihr hattet auch Privilegien. Welche waren denn das? Wie stellt man sich das vor?
Also, da würde ich gern vielleicht ein bisschen korrigieren, weil es ging uns gut aufgrund der Tatsache, dass meine Oma und ihre Mama, also meine Urgroßmutter, ein Bauernhaus hatten. Und dadurch alles verfügbar war, was man zum guten Leben brauchte. Gesundes Essen, schöne Dinge, die man brauchte, wie so Leinen, Ausstattung und so weiter. Aber finanziell gut, diese Kategorie gab es in der DDR nicht. Es ging auch den anderen finanziell gut. Weil die Messlatte in der ehemaligen DDR war nicht das Geld, sondern das Geld, was man verdient hat in der Arbeit, hat für jeden gereicht. Also auch sich eine Wohnung zu leisten, sich das Essen zu leisten. Das war nicht der Maßstab. Aber wir waren privilegiert in dem Sinne, dass wir zum Beispiel, ich kenne keinen Mangel an, es gab keine frischen Möhren oder keine Äpfel oder sowas. Ich bin halt mit einer Verfügbarkeit aufgewachsen und auch mit einer Großmutter, die einfach regelmäßig nach West-Berlin gereist ist und das geholt hat, was man sich so gewünscht hat, Schokolade und so weiter. Aber das ist natürlich, ich habe viel drüber nachgedacht, das ist schwer zu erzählen, aber Also ich würde das nicht als Privileg benennen, dass mein Vater einfach in diesem Job gearbeitet hat oder auch meine Mutter ja ihr Geld verdient hat, weil das nicht die Messlatte war.
Also ich hatte natürlich sofort gedacht, mit Privilegien meint man, dass man eben dem Staat nahesteht, also jetzt nicht unbedingt für die Stasi arbeitet, aber vielleicht durch die Beziehungen deines Vaters dann da auf einem anderen Podest steht. Weil hinter den Kulissen gab es ja schon Unterschiede.
Ja, das sind so die Erzählungen, da will ich jetzt deinem Wissen, das weiß ich nicht, wie viel du dich damit beschäftigt
hast. Nein, gar nicht so sehr. Ich habe da einfach nur so typische, vielleicht auch Vorurteile oder so Geplänkel, was man halt so hört in der Schule früher. Und weißt du, man darf man ja nicht sagen, also wir in unserer Klasse, kann ich mich noch erinnern, also in den 70er Jahren, wir haben natürlich immer so gedacht, mein Gott, die Armen, ja, also die da drüben, das tat uns so leid, ja. Und wir haben so gedacht, die sind alle so eingesperrt und die haben es alle so schlecht. Und wir haben dann immer gedacht, wenn die heimlich jetzt Fernsehen schauen, also unser Fernsehen schauen, dass dann irgendwie die sehen, was wir alles so haben und dann vielleicht sehr traurig sind und so. Aber viel mehr weiß ich nicht.
Und ich glaube, also um gerade zu stellen, ich war ja immer das Kind meiner Eltern. Also über alles, was wir jetzt sprechen, das ist nicht das, was meine Eltern vielleicht sagen würden. Aber wir haben uns halt auch darüber nicht unterhalten, weil das in unserer Familie, und so bin ich halt auch aufgewachsen, ich bin nicht in einem Bild der Traurigkeit, des Mangels, des Abgleichens, was hat der eine mehr oder weniger aufgewachsen. Deshalb meinte ich, das ist das Privileg, dass ich einfach Frauen da hatte, die gearbeitet haben, fleißig waren und ich immer feines Essen auf dem Tisch hatte, was ich haben wollte. Aber da entsteht ja nicht das Bild eines Mangels. Und Privilegien in Bezug auf, was konnte auf den Beruf bezogen meines Vaters mir ermöglicht werden, ist, glaube ich, wie in jedem anderen System auch. Wenn man Menschen hat, die man kennt, die an der richtigen Stelle sitzen und man hat vielleicht den Wunsch, einen Berufswunsch, dann nannten wir das in der DDR Beziehungen haben, aber die gibt es ja überall, um vielleicht etwas zu beeinflussen. Und ich das weißt du so, Michael, ich freue mich eigentlich auch total über dieses Gespräch, weil ich immer dachte, wir müssten uns viel mehr auch darüber austauschen, weil es nämlich nicht eine Geschichte zumindest von meiner Seite der Traurigkeit war. Was ich natürlich mitbekommen habe, und das würde bestimmt jeder oder jede Frau oder auch jeder Sohn unterstreichen, deren Eltern, wo ein Elternteil im künstlerischen Beruf tätig war, wie es meine Mutter war im Rahmen eines Theaters, habe ich natürlich als Kind subtil mitbekommen, dass es eine Andersartigkeit gab, dass da etwas passiert ist in dem Leben meiner Mutter und ihrer Freunde, was zu Einschränkungen geführt hat. Und das nehmen auch Kinder wahr. Ich habe keine Fragen gestellt. Ich habe nur die Menschen gesehen, die in unserem Haus ein- und ausgegangen sind. Ich habe erlebt, dass meine Mutter Dinge gefördert hat an ihren Kindern. Und ich dadurch hineingewachsen bin in einen Bereich, der von den Menschen meiner Mutter geprägt war. Und das war die Andersartigkeit. Aber ich kann auf mich selbst nicht beziehen, dass es mir plötzlich schlecht ging, dass ich ausgeschlossen worden bin, weil meine Mutter auch im Schulkontext Entscheidungen für uns getroffen hat, die uns das hätten schwer machen können. Also zum Beispiel nicht in die Jugendorganisation einzutreten, die es in der DDR da gab, sondern das auszuhalten, dass man dann halt auch eine Außenseiterin war. Aber ich bin irgendwie in so einem Move von, das geht schon. Du schaffst es schon, groß geworden. Und ich habe das nicht als Kampf empfunden. Ich würde sagen, es fing an bei mir im Bewusstsein, schwieriger zu werden zum Ende hin der DDR. Dann, wenn bei jedem Teenager plötzlich Fragen auch aufkommen, die sich auch mit der Außenwelt und mit dem, wie stehen wir in der Welt, beschäftigen. Aber solange ich Kind war, war da was Freigeistiges. Und deshalb habe ich dir ja auch gesagt, ich war wild frei und ich war auch so ein bisschen ungezügelt. Und vielleicht hat es mir geholfen. Aber jede Biografie, auch die in der DDR, ist so unterschiedlich.
Du hast ja, wie du gerade schon angedeutet hast, deine gesamte Kindheit und Jugend in der DDR verbracht. Erst als du 18 warst, ist ja die Mauer gefallen. Mhm. Für dich kam wahrscheinlich diese Veränderung eben erst dann. Wenn du heute so zurückblickst, also du hast schon beantwortet, glücklich, also zufrieden, das warst du. Aber vermisst man dann, vielleicht als Teenager, wenn man ein bisschen mehr mitkriegt, Freiheit, wenn man sie gar nicht kennt?
Also dadurch, dass auch ich innerhalb der Möglichkeiten tatsächlich viel unterwegs war als Mädchen. Also ich glaube, das ist wie immer, und ich würde es gar nicht trennen wollen, natürlich auch abhängig davon, was deine Eltern dir geben. Und für mich in meinem Leben ist meine Mutter die prägende Person, weil ich ja bei ihr aufgewachsen bin. Also meine Formung als junges Mädchen, als kleines Mädchen hin zur Frau ist geprägt durch das, was meine Mutter mir vorgelebt hat. Aber die Reisen mit ihr, ob nun nach Prag oder ich durfte allein, hat sie mich in den Zug gesetzt und ich bin mit der sibirischen Eisenbahn durch Sibirien gefahren als 15-jähriges Mädchen, hat dazu geführt, dass ich natürlich anders in die Welt hineingetreten bin. Absolut klar, dass ich wusste, es gibt da etwas, was mir verborgen bleibt. Und das ist das, was meine Mutter dann immer sagte, ach, wenn ich doch jetzt einmal im Café in Paris sitzen könnte. Ach, wenn ich doch die Stücke nicht nur bearbeiten würde im Text, sondern auch die Orte endlich mal sehen könnte. Das sind die Sätze, die dann fallen. Und je älter man wird, umso klarer wird natürlich, was mit diesen Sätzen einhergeht. Der große Wunsch, sich zu bilden, indem man in die Welt geht und sich aussucht, wo man hingeht und nicht reglementiert wird. Und vielleicht, das dachte ich später mal, ist dann auch der eigenen Fantasie eine Grenze gesetzt, wenn du eingesperrt bist. Und ich benutze das Wort jetzt wirklich, obwohl ich mich nicht eingesperrt gefühlt habe, ist aber ja auch der Rahmen der Vorstellungskraft irgendwann mal vielleicht ausgeschöpft, wenn du immer in der Vorstellungskraft arbeitest, weil du weißt, du kannst die Realität dir nicht holen. Und ich würde sie nicht festmachen, dass man... Also ich habe nicht erlebt, dass meine Mutter gesagt hat, ach wie schade, wir können keinen Urlaub in Italien machen, sondern sie hat mir gesagt, ach wie schade, wir können jetzt nicht nach Venedig fahren und uns Palazzo so und so anschauen. Aber heute ist eine Ausstellung in Berlin, wo mal ein Bild zu sehen ist, was aus Venedig in diese Ausstellung gekommen ist. So lief das. Ich habe gelernt, dass da eine große Sehnsucht war, eine große Sehnsucht, die auch mit der eigenen Formung zu tun hat. Und viele Jahre später, als ich es dann konnte, bin ich ja an die Orte gereist, dieser Sätze meiner Mutter. Ich habe mich in Paris in die Cafés gesetzt und einfach nur da gesessen und darauf geachtet, dass sich keiner auf den Stuhl neben mich setzt, weil da saß imaginär meine Mutter. Und ich habe in Gedanken einfach meine Augen für sie mit aufgemacht. Das war lange Zeit auch vorhanden, weil ich einfach dann natürlich dran gedacht habe, was sie mir erzählt hat und ich das viel besser auch einordnen konnte. Und das, würde ich sagen, geht aber auch heute jeder Frau, jedem Jungen so, die aus Regeln heraus sich die Welt erobern wollen. Und für mich ist es ein natürliches Gefühl. Und ja, da gebe ich natürlich dem Bild aller meiner Freundinnen recht. Ich habe, bevor wir uns hier beide getroffen haben, mal kurz überlegt, wie viele Freundinnen aus der ehemaligen DDR habe ich eigentlich? Keine einzige.
Warum glaubst du, ist das so?
Das ist einfach so, weil ich so reingestolpert bin in diese ganz normale andere Welt.
Und die anderen sind nicht reingestolpert.
Vielleicht hat es aber auch, ich kann dir das nicht beantworten, weil es kein bewusster Prozess ist. Ich dachte ja jetzt erst kurz drüber nach. es ist ja, glaube ich, auch einfach so eine Offenheit, das zu nehmen, was dir so kommt. Und ich ja auch zur Frau erst geworden bin in der Bundesrepublik. Und dann denke ich halt einfach, das ist so, das, also ich gebe dem recht, diese Vorstellung, ihr konntet euch nicht richtig entfalten. Und ich füge für meine Biografie hinzu, ich konnte mich ziemlich gut entfalten, weil man mich gelehrt hat, benutz deinen Geist und frage und hinterfrage dadurch. Aber man hat mich nicht dazu aufgezogen, rebellisch zu sein, sondern ich war ja rebellisch, weil man mich in Bezug auf frag nach erzogen hat. Und genau das ist so geblieben.
Und aber 18, weil du sagtest, ich bin erst zur Frau geworden in der BRD. Ja, aber du warst doch 18. Zur Frau wird man doch mit 13 oder 14.
Na gut, aber solange wir die Eins davor haben, sind wir Teenager.
Ach, so siehst du das.
So sehe ich das.
Ich verknüpfe das immer eher mit den Männern. Ja. Was warst du denn für ein Kind? Was warst du für ein Teenager? Wie erging es dir in deiner Schulzeit? Und wie ging es dir ab deinem 16. Lebensjahr? Da bist du nämlich in ein Internat gekommen, bis zu deinem Abitur 1990. Hattest du denn da plötzlich andere Gefühle? Aber fangen wir erstmal vorne an. Also Kind, hast du schon gesagt, ein bisschen rebellisch. Teenager, was warst du für ein Teenager?
Also ich würde sagen, ich war ein Kind in der maximalen Freiheit. Also auch so, dass wir wirklich, wenn, muss ich einfach das Haus meiner Oma vorstellen, wie, wir sind jetzt ja hier gerade wie in Bayern, wie so die ganz typischen Landwirtschaften. Ein großes Haupthaus mit tausenden Nebenhäusern, mit Tieren jeder Couleur, die dort rumgelaufen sind, mit einem Selbstversorgungsanspruch, aber auch, und das hat die Bauern in der DDR oft sehr privilegiert gemacht, dadurch, dass sie alles selbst auch produziert haben und vieles davon ja abgeben mussten, ging es ihnen materiell auch enorm gut. Und das waren einfach super fleißige, wie aber jede Landwirtschaft ist einfach ein fleißiger, harter Job. Und da hatte man einfach nicht so den Fokus, uns Kinder da irgendwie zu reglementieren, sondern wir waren da, also ich spreche von wir, weil es gab dann meine Schwester und es gab noch zwei Cousinen. Wir waren vier Mädchen und solange der Betrieb dort am Tag gelaufen ist, wir waren meistens am Wochenende da, waren wir frei und wir durften uns bewegen und wir durften spielen, was auch immer wir wollten. Ob auf dem Speicher mit den in den Truhen mit den Sachen, wo wir uns verkleidet haben oder ob wir beschlossen haben, über die Felder zu ziehen und uns am Fluss, weiß ich, irgendwas zu bauen oder ob wir losgezogen sind, um irgendwelches Obst zu stibitzen. Man hat uns gehen lassen. Man hat uns einfach als Kinder dieses Vertrauen geschenkt. Und deshalb sage ich wild, weil ich oft zum Beispiel meinen Schlüssel verloren habe mitten im Feld und pädagogisch dann jemand der Meinung war, jetzt muss ich zurück den suchen, was natürlich dann auch wieder keinen interessiert hat und er war natürlich weg. Aber ich wurde dafür nicht bestraft. Es war eine andere Form von Hineinwachsen. Und mit dem Teenager werden veränderte sich auch mein Wesen. Ich weiß heute, dass das gar nicht was Besonderes ist, sondern das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wenn man sehr viele Freiheiten hat, auch eine Sehnsucht danach in einem kleinen Rahmen ist. Den sieht man zwar nicht, aber den fühlt man. Und den musste ich mir suchen. Und ich glaube, dass ich dadurch eigentlich als Teenagerin eher verträumt und fast melancholisch war. Ich bin maximal versunken in meinen Büchern. Darum auch die Oma, die wirklich zweimal in der Woche nach West-Berlin gereist ist, um dann die Taschenbücher zu holen vom Suhrkamp, die dann schön immer bunt waren und ich die liebe bis heute. Das war dann die Welt, in die ich so eingetaucht bin. Das war also genau das Gegenteil. Ich wurde fast ruhiger, auch physisch. Und was bei mir ganz doll dann war, so diese ich habe dann rebelliert gegen alles, was meine Mutter mir zum Beispiel angeboten hat. Also ich hatte immer die Möglichkeit, jedes Wochenende in jedes Theater von Berlin gehen zu können, in jedes Ballett, in alles. Weil das war bei uns das Samstagabendprogramm. Ich habe es gehasst. Ich habe so gehasst. Ich bin dann einfach immer mit. Ich bin ganz oft eingeschlafen in diesen Vorstellungen, weil ich vieles auch gar nicht verstanden habe, intellektuell. Und meine Mutter dann aber immer gesagt hat, egal, auch wenn du schläfst, dann geht's ins Unterbewusstsein. Das hat mich total genervt. Und ich war dann tatsächlich so weit, dass ich dachte, ich muss mir ganz schnell einen Freund suchen, damit ich den mitschicken kann und ich da befreit von bin.
Und das haben die dann auch gemacht, oder
wie? Und das war mein Rebellieren. Und da kam dann auch der Wunsch, ich möchte raus und ich möchte ins Internat. Und man darf nie vergessen, dass das nichts mit dem System der Bundesrepublik zu tun hatte, sondern wenn man sowas wollte, gab es das auch in der DDR und das war keine Frage von, was kostet das, ist das privat, sondern es war eine Frage, man muss hinschauen, muss sich bemühen, muss schauen, was bekommt man da und dann war das möglich.
Also man brauchte auch keine bestimmten Noten.
Nein, es war einfach, also Abitur zu machen in der DDR war nicht die Regel. Es war möglich, aber es war nicht die Regel, weil auch daran die eigene Karriere nicht festgemacht war. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt, wo ich all dies durchlaufen habe, nicht gewusst, dass es 2 Jahre später die DDR nicht mehr gibt.
Ja.
Also das muss man immer so ein bisschen im Kopf behalten. Ich wollte einfach schauen, was geht da in mir ab, was ich auch nicht verstanden habe. Und ich glaube, dass das jedem Teenager so geht. Ich habe ja nur eine Tochter. Und als die in das Alter gekommen ist, habe ich ganz genau wie so ein neugieriges Wikipedia alles an der beobachtet. Ich habe mich gezwungen, keine Kommentare abzugeben, weil ich nur sehen wollte, wie sich das so anfühlt, so reinzuwachsen, weil man an sich selber das ja so nicht sieht. Und das war für mich, ich glaube, da habe ich mich 1000-fach in meine Tochter verliebt, weil jede Nuance, die ich wahrgenommen habe, an dem, ich will da jetzt raus aus diesem Nest und trotzdem fallen sie ja, solange es geht, immer wieder ins Nest zurück, wenn dann die großen Tränen kommen beim Liebeskummer und weiß ich was alles. Ich wollte das sehen, weil ich damals die Sprache dafür nicht hatte, aber ich habe es an mir erlebt.
Mhm. Und stimmt das wirklich, dass die DDR also eine Art Jugend produziert hat oder gefördert hat, die sehr frühreif und sehr sexuell aufgeschlossen war. Traf das auch auf dich zu? Also das ist vielleicht jetzt ein Klischee, aber ist das so? Also für uns hieß es immer ja, die sind alle da drüben so ungefähr, wenn es geht, immer nackt und sie haben ganz früh Sex und sie sind sehr auch direkt und auf eine natürliche Art und Weise. Also vielleicht nicht so verdruckst wie bei uns.
Ich freue mich immer über diese Fragen, weil ich glaube, auch in der Verständigung, auch rückwärtig, auch wenn ich jetzt ja 50 bin, ist es einfach so, dass ich denke, das wird Zeit, dass wir uns über solche Kleinigkeiten auch mal unterhalten, weil die entstehen ja aus zum Beispiel auch ganz viel Filmen, die inzwischen gemacht worden sind, wo ich dann manchmal so schmunzle, wenn so die DDR verhandelt wird. Auch da bin ich ja nicht allein, das kann man ja alles hören. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist der Kontext zu verstehen, das Frauenbild. Und aus diesem Frauenbild heraus erwächst natürlich auch der Umgang mit Sexualität und mit wie gehe ich mit mir um. Und da würde ich schon sagen, was ich später rückwirkend oft bestaunt habe, aber eher intuitiv, da bin ich anders aufgewachsen. Also die Frauen in dem Kontext, in dem ich aufgewachsen bin, waren selbstbestimmte, emanzipierte, arbeitende Frauen mit Kindern. Und was ich ja später gelernt habe, war, Kinder überlegt man sich, wann die ins Leben kommen. Und das kannte ich nicht, weil Kinder waren etwas ganz Normales. Und ja, viele junge Frauen in der DDR waren mit 17, 18 Mütter. Und das war kein Thema, warum, wieso, weshalb, weil es war ja alles da. Die Frau konnte sagen, ich bin die Mutter. Sie konnte aber auch, juhu, weiter arbeiten gehen, wenn sie das wollte, für ihre eigene Formung, weil die Kinder hatten ja die Kinderbetreuung. Da spreche ich jetzt nicht über die Qualität. Ich will das nicht alles gut reden, aber ich glaube, man muss immer so gucken, wo fängt sowas an.
Ja, und bei dir war es ja auch so, nach den Abiturprüfungen 1990 bist du erstmals mit deinem damaligen Freund, der 6 Jahre älter war wie du, in den Urlaub nach Prag gefahren und da hast du gemerkt, du bist schwanger. Ja. Und du warst 17 Jahre alt und als deine Tochter Ronja im März 91 auf die Welt kam, 18. Also das heißt, ich hätte dich an der Stelle gerne gefragt, mache ich jetzt trotzdem, aber die Antwort kann ich mir schon geben. Nach dem, was du gerade erzählt hast, hast du denn je darüber nachgedacht, dieses Kind nicht zu bekommen? Also, weil das ist ja, also wenn das so war, wie du beschreibst, war es ja gar nicht schlimm, so früh Mutter zu werden.
Nein.
Hier
also,
ist es ja eine regelrechte Katastrophe.
Ja, also was ich dann auch erlebt habe, also das schiebe ich jetzt mal vor, dass ich mich entschieden habe, dieses Kind zu bekommen, war in dem Moment, wo ich das Kind bekommen habe, wo ich gesagt habe, na klar. Also meine Mama hat damals noch gesagt, das ist alles natürlich gar kein Thema. So bin ich ja immer aufgewachsen. War das Jahr zu meiner Tochter nicht daran geknüpft, dass ich Angst hatte, dass mir irgendwas nicht möglich sein wird. Sondern das war ein Jahr zu dem Kind. Und das war natürlich auch ein Jahr zu der Liebe, zu dem Vater meiner Tochter. Das gehörte einfach dazu. Wir waren ja auch noch so richtig frisch verliebt, so ganz wild. Und da ist ja in dem Moment, weißt du, ich wollte nur sagen, ich habe das später mal in Skandinavien wieder getroffen, weil dort die Frauen auch sehr junge Mütter werden. Und weil der Umgang in der Gesellschaft mit der jungen Mutterschaft plötzlich sich für mich wie so umarmend anfühlte. Ich dachte, irgendwie kenne ich das. Das fühlte mich sehr, ich fühlte mich da sehr zu Hause. Also, das Jahr für meine Ronja, so heißt meine Tochter, war ein Jahr der Selbstverständlichkeit. Ich habe das Jahr nie bereut, aber was dann folgte, ich bin froh, dass ich das vorher nicht wusste, weil es das Hineinwachsen als so junge Frau mit einem Kind in die Bundesrepublik war für mich, glaube ich, ich versuche gerade das richtige Wort zu finden. Es war, ich bin froh, dass ich keine Ahnung hatte, dass das wirklich ein Horror wird. Ein Horror, den ich nicht mitgedacht hatte, weil ich keine Ahnung hatte, was da abläuft.
Weil es ja auch in der DDR so nicht war.
Genau.
Also da ist dir auch eine Möglichkeit abhanden gekommen.
Ja, die Entfaltung. Nur, und das ist das Schöne, und darum sage ich immer, jeder trägt ja seine Entscheidung. Viele Entfaltungsmöglichkeiten sind mir aufgrund der neuen Strukturen abhanden gekommen, die ich gar nicht gedacht habe, weil die mir völlig fremd waren. Aber Gott sei Dank war ich halt veranlagt, so wie ich veranlagt war. Und das, um nochmal kurz zurückzukommen auf dieses, wie hat sich so auch meine ganze Entfaltung in der Sexualität und so weiter entwickelt. Ich war halt in einem völligen natürlichen Rhythmus des Entwickelns. Und nicht, dass die Gesellschaft da eingegriffen hat. Ich durfte ausprobieren, ich durfte hinfallen, ich durfte schauen, was gefällt mir. Aber es gab halt nicht Bewertungen in meine Richtung, macht man nicht, ist doch viel zu früh oder so. Na klar gab es FKK-Strände, die ich persönlich gehasst habe, über alles. Aber so war das halt und die gehörten halt mit dazu, wie heute ja auch. Hat aber auch was damit zu tun, dass man, glaube ich, wenn man Teenager ist, das nicht so gerne hat um sich herum.
Ich habe mich als Teenager sehr gerne ausgezogen.
Aber
es war modern.
Aber diese Freiheit, die mir dieses Selbstvertrauen in mich selbst, was ich gelernt habe als junges Mädchen, indem man mir gesagt hat, ja, geh spielen, geh mach mal, ihr kommt ja wieder zurück. und nicht fragt, wohin, wen trefft ihr da, hat dazu geführt, dass ich das, was dann auf mich eingestürmt ist in den 90ern, geschafft habe. Auf meine ganz eigene Art und Weise. Die war schmerzvoll, aber sie hat mich nie gebrochen. Und das sind so, glaube ich, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
Jetzt haben wir ja sehr viel von deiner Mami gehört, als du 1977, 5 Jahre alt warst, haben sich deine Eltern getrennt und dein Vater ist einfach aus deinem Leben verschwunden. Zwar holte er deine 4 Jahre jüngere Schwester regelmäßig zum Unternehmungen ab, aber dich ließ er immer zurück. Konntest du je eine Antwort auf diese Ablehnung finden, vielleicht auch in dir selbst?
Ich bin mir heute ganz sicher, dass wir genau solche Fragen, wie die, die du mir gerade gestellt hast, uns nur stellen, wenn sie sich uns aufdrängeln. Und dadurch, dass ich die Tatsache ja wirklich, also erinnere an diese, die eine geht, die andere bleibt, also ich bleibe und die Schwester geht mit, da gab es, ich habe keine Ahnung, ich habe das später auch mal mit meiner Therapeutin besprochen, weil man geht ja, also ich bin irgendwann an einem anderen Punkt später auf die Reise gegangen. Das war nicht der Punkt, dass er mich da gelassen hat. Der Punkt war, dass man das als junges Kind nicht einordnen kann, weil darüber nicht gesprochen worden ist. Und es ist nicht die Aufgabe des Kindes zu fragen, warum, wieso, weshalb, sondern es ist die Aufgabe der erwachsenen Person, dem Ganzen eine Chance zu geben, damit man das nicht auf sich selber bezieht. Ich habe interessanterweise meinen Vater nie dafür, ich hatte da keine Frage an ihn.
Aber vielleicht an deine Mutter?
Ja, und ich denke, dass das der Punkt war, den ich bearbeitet habe. Nur ist mir das nicht mehr möglich gewesen, weil sie dann einfach sehr, sehr früh unerwartet verstorben ist. Also viele, viele Fragen an meine Mutter kamen zu einem Zeitpunkt, da gab es sie nicht mehr. Und dann kann ich die natürlich stellen, aber ich kann sie nicht richtig auflösen. Aber ich konnte sie für mich tatsächlich beantworten. Ich weiß jetzt, dass ich in diesem Erleben, du bleibst und ein anderer geht, und zwar unmittelbar, gelernt habe, dass wir manchmal Dinge machen, ohne zu überlegen, was hat es für Auswirkungen, gerade als erwachsener Mensch, weil wir so in unserem eigenen Film stecken. Und ich habe aber auch gelernt, dass es was in uns gibt, dass da keine Leerstelle entsteht. Dass im Erleben kann es für einen anderen Menschen sehr mächtig sein. Für mich war es das nicht, weil meine Mutter für mich da war. Auch in dem, dass sie dann sofort mit mir nicht, ich hatte nicht in der Erinnerung, dass sie das zugeklebt hat, sondern ich war dann mit ihr und ich hatte dann wirklich Mutter-Tochter-Zeit als Geschwisterkind, aber nicht die Leerstelle an meinen Vater. Mein Vater, da kommen wir bestimmt gleich noch hin, spielt eine längere Rolle auch in meiner Biografie. Ich habe ihn das tatsächlich auch nie gefragt. Ich habe ihn später wieder in mein Leben geholt, aber ich habe ihn nicht mehr als Anlaufstelle für Fragen rund um meine Entwicklung wahrgenommen. Das war erledigt.
Ja. Eigenartigerweise kam mir bei unserem Vorgespräch, als du mir das erzähltest mit deinem Vater, sofort der Gedanke, vielleicht bist du gar nicht sein Kind. Kam dir denn dieser Gedanke jemals und hast du da vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, weil du warst ja 18, als deine Mami gestorben ist, kommen wir auch gleich noch dazu. Hast du sie danach noch mal gefragt? Also hast du sie da mal gefragt?
Nein, habe ich nicht. Aber also, ich möchte das nicht mehr ausführen, aber du bist nicht die Erste, die diese Vermutung hat. Und ich lasse die immer einfach stehen, weil ich stelle mir vor, das könnte jetzt ein schöner Plot sein für ein Drehbuch oder so. Aber das lohnt sich nicht. Es wäre natürlich naheliegend, das kann ich nachvollziehen.
Doch, da kann man doch jetzt diese ganz bekannten Gentests machen, wo manchmal auf einmal jemand findet, der auch mit einem verwandt ist, und so kommt man auf einmal auf eine andere Spur.
Aber also, das ist nicht meine Energie.
Also das willst du nicht.
Nee, das hat nichts mit Wollen zu tun, das ist gar nicht meine Energie. Weil so weit rückblickend, also wie gesagt, es gab Stellen, die musste ich mir anschauen, um weiterlaufen zu können in meinem eigenen Leben. Aber das war nicht die Stelle. Und da würde ich auch gar nicht, also so eine Energie hatte ich noch nie. Ich habe tatsächlich auch gelernt, die Dinge einfach ruhen zu lassen. Weil sie beeinflussen meine tatsächliche Entwicklung nicht. Also nicht diese Punkte.
Noch während deiner Schwangerschaft im November 1990, kurz nach der Wiedervereinigung, ist deine Mami nach einer Unterleibsoperation an einer Lungenembolie im Krankenhaus gestorben, weil man ihr aus Personalmangel aufgrund der Wende vergaß, Thrombosespritzen zu geben. Was hat ihr Tod mit dir gemacht? Wie hat er dich verändert? Und wer hat dich denn getröstet in dieser Zeit? Denn den Papi an deiner Seite, vielleicht dein Mann, aber der Papi an deiner Seite, den gab es ja nicht.
Also das ist natürlich eine Lebenslinie und so ein einschneidendes Erlebnis in meinem jungen Leben gewesen, was sich sozusagen fortgeführt hat in alles, was aus mir geworden ist. Also der Verlust eines Menschen zu einer Zeit, wo man ja selber, da haben wir ja gerade noch drüber gesprochen, noch sehr in der Entwicklung mit sich selber ist. Und für mich war es ja nicht nur die Mutter, sondern für mich war es ja die Person, die mich ins Leben geführt hat. Also sie war meine Mutter, aber sie war auch die Frau, an der ich vieles wahrgenommen habe. Sie war auch, ich sage deshalb auch Frau, sie war auch die Frau, die ich erlebt habe als ihr Kind, die abends, wenn ich zufällig nachts pullern gehen musste, oder was sagt ihr, pieseln? Claudia lacht immer, wenn ich sage pullern. Wo ich gesehen habe, dass sie geweint hat still. Ich habe sie nicht gefragt, aber dadurch habe ich Nuancen in meiner Erinnerung nicht nur an meine Mutter, sondern an die Frau, die ich noch nicht einsortieren konnte, also an das lebendige Wesen. Und mit ihrem völlig überraschenden Tod ist mir jede Form von Bodenhaftung verloren gegangen. Und das nicht nur, weil es sich so dramatisch anhört, sondern weil es wirklich sich anfühlt, als ob die Welt um sich herum einfach so immer jeden Tag weiter atmet und lebt und man selber sich fühlt wie so ein Fisch im Glas, das alles mitkriegt, aber immer oben anstößt und nicht mehr rauskommt. Die Realität verschwimmt total. Und ich hatte aber ja ein Baby im Bauch. Und das ist der zweite Teil. Das war der Bestand, der mich fortleben hat lassen. Und ich sage das ganz genau so, weil das lange, lange gedauert hat, bis ich den Verlust meiner Mutter überhaupt bearbeiten konnte, weil ich mich um das Leben kümmern musste. Und ich denke sehr oft, auch heute so, wenn ich Frauen sehe, die beides gleichzeitig in ihrem Leben tagtäglich miterleben müssen, das Sterben und das Geborenwerden, dass wir uns natürlich immer fürs Leben entscheiden. Und so habe ich mich auf jeden Fall für die Fürsorge und dieses sich entstehende Wesen, dafür habe ich mich entschieden. Ich habe mich zu diesem Zeitpunkt nicht für mich selber entschieden, aber ich habe mich dafür entschieden, dass das meine Aufgabe ist. Und die hat mich getragen und getröstet. Und kein anderer drumherum. Nicht der Mann, keine einzige Freundin, nicht der Vater, sondern dieses Kind. Und ich war trotzdem super achtsam, dass dieses Kind mir nicht gehört. Und vielleicht erzähle ich das kurz, weil das für mich so ein entscheidendes Erlebnis war. Ich habe die Ronja allein geboren. In der Nacht, weil es gab einfach in Ostberlin natürlich auch keine fleckendeckenden Telefonate. Und wir wohnten damals noch nicht zusammen, Ronjas Vater und ich. Also bin ich mit den Wehen ins Krankenhaus gefahren, mit einer kleinen Tasche. Und dann hieß es ja, sie kommt. Und dann war das halt einfach, irgendwann war sie dann da und dann kam die Hebamme und sagte zu mir, sehen Sie, das war doch nicht so schlimm. Also das war so typisch so dieses, ich dachte mal, das muss so ein DDR-Ding sein, jetzt wo ich Enkelkinder habe und bei der letzten auch mal dabei war. Das war so ganz trocken und geradeaus. Beim nächsten Mal wird's besser. Und ich habe zu ihr gesagt, hier komme ich nie wieder her. Und ich habe oft drüber nachgedacht, ob es das Erlebnis war, der Geburt, wo ich mir vorstellen kann, dass viele Frauen sowas schnell sagen. Für mich war es in dem Moment, dass ich wusste, ich habe keine Kraft mehr. Das, jetzt geht's los und jetzt muss ich da sein. Und sie hat aber auch zu mir gesagt, und denken Sie immer daran, Sie haben dieses Kind geboren, aber sie gehört Ihnen nicht. Und das habe ich mitgenommen. Und wie gesagt, das war für mich vielleicht ein ganz prägender Satz. Und das war das, was mich dann durch das Leben geführt hat. Ja.
Du bist ja dann doch mit deinem Vater, deiner Tochter zusammengezogen. Ihr habt dann 6 Jahre später auch geheiratet. Ihr seid in eine Wohnung nach Babelsberg. Damals wollte da noch niemand hin. Heute ist es ja sehr schick da. Du hast eine sehr klassische, also für uns klassische Mutterrolle eingenommen, nämlich du hast nicht gearbeitet und du bliebst zu Hause, warst also eine typische Hausfrau. Aber wie ging es dir damals in dieser Rolle? Fühltest du dich auch mal alleine?
Also, ich finde es total schön. Mich hat noch nie jemand Hausfrau genannt. Ich hoffe, dass meine Freundin Claudia das hört. Dann, das freut mich sehr. Ich war keine klassische Hausfrau. Ich war einfach eine junge Frau, die sich einzig und allein kräftemäßig in einem absoluten Ausnahmezustand befand, die noch keinen einzigen Moment und Atemzug der Trauerbewältigung gemacht hatte. Und die den Fokus darauf gesetzt hatte, sich jetzt darauf zu konzentrieren und alles andere hat auf sich zukommen lassen. Und dann kann man das so sagen, ja, ich blieb zu Hause die ersten 2 Jahre und habe mich um meine Tochter gekümmert. Und mein jetziger Ex-Mann ist arbeiten gegangen und hat das Geld für die Familie verdient. Und ich war eine Suchende. Ich war immer noch das Bötchen, was rumgedümpelt ist, aber ich hatte einen Hafen und das war, ich war die Mutter eines Kindes. Aber ich hatte keine Ahnung, wer ich selbst werde, was aus mir wird. Und dann war die ganze Welt um mich herum, alles, was ich kannte, alles, was meine gewohnten Wege hätten sein können, ja nicht mehr vorhanden, weil wir befanden uns dann in den Nachwendejahren und alles um mich herum veränderte sich. Und ich habe das nicht befragt, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, ich habe das registriert, aber auch dafür, vielleicht würde ich heute sagen, ich habe einfach Schritt für Schritt gemacht. Und ich habe auch, ich weiß gar nicht, ich wollte einfach immer mal irgendwie so einen Aufruf starten, wer hat auch die Öffnung der Mauer verpasst? Weil ich habe sie verpasst und ich habe nichts von dem wilden Berlin mitgekriegt, weil mich das nicht interessiert hat und ich für sowas gar nicht aufnahmefähig war. Und das ist auch darauf zurückzuführen, dass Ausnahmezustände in deiner Seele, in dem, was dich stärkt, uns da nicht handlungsfähig machen und auch nicht aufnahmefähig machen. Und für die Ronja war ich da und das hat mir gereicht.
2 Jahre nach der Geburt deiner Tochter, 1993, hattest du die Möglichkeit, dich doch mit deinem DDR-Abitur zu einigen Studiengängen ohne Wartezeit einschreiben zu können. Eigentlich war nach der Wende nur das westdeutsche Abitur an den Universitäten anerkannt. Die Studienanwärter aus Ostdeutschland mussten zur Nachprüfung Und so konntest du, Gott sei Dank, ohne diese in Berlin Politikwissenschaften studieren, was du dann auch von 93 bis 98 bis zu deinem Vordiplom getan hast. Finanziert hast du dein Studium mit allen möglichen Gelegenheitsjobs. Jetzt komme ich aber nochmal zu dem, das war ja nicht mehr die DDR. Wer hat denn dann bitte auf eure Tochter aufgepasst?
Die war in der Kita. Also bei uns
gab es das auch schon.
Bei uns hieß es damals, also zu Ronjas Seiten noch nicht Kita, sondern bis zur Kita konnten die Kinder in eine Kinderkrippe gehen. Meine Tochter war in einer wunderbaren Kinderkrippe, in einer inklusiven, weil in Potsdam-Babelsberg gibt es eine hervorragende Einrichtung und vielleicht hört da draußen jemand das, weil die brauchen immer jede Unterstützung, auch noch heute. Das ist das Oberlin-Haus. Es war auch zu DDR-Zeiten immer eine evangelische Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen in jeder Art und Weise. Und vorgegliedert war eine ganz normale Kinderkrippe, also bis zum dritten Lebensjahr. Das haben sie als Konzept, also auch schon zu DDR-Zeiten eingeführt, damit der Kontakt zwischen den ganz Kleinen und allen Erwachsenen, die auch dort in der Einrichtung gelebt haben, zustande gekommen ist. Und da habe ich sofort mein Kind hingegeben, weil ich vom ersten Moment an war das ein großes Glück für mich.
Aber sofort heißt auch schon vor den, mit zwei. Ja, gut, genau. Und manche müssen es ja schon mit einem halben Jahr machen.
Also ich habe sie dann, ich glaube, sie war ein bisschen vorm zweiten Lebensjahr und sie blieb dann bis, ich glaube, sie war anderthalb Jahre dort in dieser Krippe und dann ging sie dort in den Kindergarten. Und das ist das alte System der DDR. Wir befinden uns auf dem, zumindest noch auf dem Territorium der ehemaligen DDR. Potsdam-Babelsberg gehörte dazu, so dass die Strukturen der Bildungs- und Kindereinrichtungen noch gegeben waren. Das ist wie mit allem anderen. Es gab einfach Grauzonen, weil du das auch gerade sagtest. Vielleicht erinnere ich das nicht mehr 100% richtig, aber es gab eine Grauzone. Wie geht man mit den Abschlüssen, die in der DDR gemacht worden ist, um sie dann ins westdeutsche Bildungssystem zu überführen? Und das hat man halt nicht Schlag zum 3. Oktober auf die Reihe gekriegt, sondern da wurde einfach dran gearbeitet. Und so war das auch mit den Kindereinrichtungen. Aber weil die ja einfach da waren, es gab die Räume, es gab das Personal, war ich einfach in der Lage, dass ich mir da keine Gedanken machen musste. Und darum auch diese Gelegenheitsjobs, die ich immer am Tag dann gemacht habe, wenn die Ronja in der Kita war oder in der Kinderkrippe. Und ich dann, wenn ich nicht in der Uni war, dann gekellnert habe. Also was halt jeder so macht, auch in diesem Alter, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Aber ich habe das immer darauf abgestimmt, dass das so gepasst hat. Und das war für mich auch das Beste.
Und nach dem fünfjährigen Studium hast du von 1998 bis 2003 als Texterin bei einem Reiseguide-Startup für digitale Stadtmodelle gearbeitet, wurdest dort schnell die Assistentin der Kreativdirektorin, von der du sehr, sehr viel lernen konntest. Aber deine Tochter hatte eben immer Priorität, sodass du dich auch da nur halbtags beschäftigen ließt und immer mehr das Gefühl hattest, du möchtest doch eines Tages lieber autonom, also freiberuflich arbeiten. Die besagte Kreativdirektorin hat in dir auch etwas Besonderes gesehen und half dir dabei auf diesem Weg, vermittelte dich dann erstmal 2003 mit ihren Kontakten in den Kreativwirtschaftsbereich Berlin. Was ist das denn genau? Welche Aufgaben hast du denn dort erledigen dürfen oder müssen? Und wie bist du eigentlich mit unserem Kapitalismus zurechtgekommen, der ja in deiner Jugend in der DDR als das Schlimmste überhaupt galt?
Das weiß ich nicht. Also sicherlich ist es festgeschrieben im Bildungspapieren der Deutschen Demokratischen Republik, weil es war ja das Gegenmodell. Für mich war das, also diese Kategorie so aufgemacht habe ich nicht. Weil, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, in meiner Familie von allem das Beste draus gemacht worden ist. Also da hat man sich einfach auch nicht geschert, weil wenn es diese Bücher nicht verlegt worden sind, dann wurden sie woanders geholt. Das war die Prämisse. Ich weiß natürlich, weil es war ja auch ein Entschluss meiner Mutter, in Ostberlin zu bleiben und nicht das Land zu verlassen, dass es sicherlich einen Grund gab, warum sie auch das System des Kapitalismus hinterfragt hat. Sie war ja eine schlaue, gebildete Frau. Ich würde noch mal ganz kurz sagen, warum ich immer nur ich habe nicht nur Teilzeit gearbeitet, aber ich habe in Modellen, zumindest solange ich das musste, als du es angesprochen hast, es war natürlich, was ich vorhin meinte, wahnsinnig schwer, sich passend zu machen in einer Arbeitswelt, in der niemand, keine einzige Frau in dem Alter ein Kind hatte. Und egal, wo ich war, vor allen Dingen in so einer Bude, in so einer Start-up-Bude, ganz frühes Internet, alles Nerds, gab es kaum Toleranz dafür, dass jemand gesagt hat, ich muss um 17 Uhr spätestens gehen. Das war Feuer und Flamme und das war der Kapitalismus mit der vorhandenen Arbeitszeit, aber nicht, komm mir nicht mit Mutter sein und du bist doch so jung. Und damit bin ich permanent konfrontiert worden. Und weil ich natürlich einfach irgendwann beschlossen habe, dass ich darauf gar keine Lust hatte, mich ständig zu erklären für etwas, was für mich existenziell, für mein weiteres Leben war, weil ich mich ja dafür entschieden hatte, wollte ich, dass kein einziger fremder Mensch hinterfragt, warum ich um 17 Uhr mein Kind abholen möchte. Und ich glaube, ich hatte da interessanterweise wahrscheinlich was sehr Bestimmendes, dass ich dann beschlossen habe, und weil diese eine Frau, diese Kreativdirektorin erkannt hat, dass ich ziemlich effektiv war, auch nur bis 16.30 Uhr. Und zwar ja nicht immer so, sondern wir haben uns das ja geteilt, also auch mit Ronjas Vater. War ich irgendwann, glaube ich, hat sie was da erkannt. Sie hat erkannt, dass ich gut sein kann, wenn ich mich nicht mit so Nebensächlichkeiten beschäftigen muss. Und das muss jemand sehen. Und in diesem kapitalistischen System wird es übersehen. Und wir reden immer noch über eine Zeit, wo jede Frau sich das 10-mal überlegt hat, ob Karriere oder Mutter. Und ich bin dann aufgewachsen mit diesem Satz, naja, vielleicht, wenn ich Mitte 30 bin. Mal sehen, wann es dann passt, wann ich das erste Mal Mutter werde. Das ist mir permanent dann über den Weg gelaufen. Und ich war wirklich über Jahre lang die Einzige, auch in dem Arbeitsumfeld und auch in meinem Freundeskreis, die ein Kind hatte. Und natürlich wuchs ja meine Tochter auch heran. Und damit wusste ich dann, es kommt der Tag, an dem sie mich nicht mehr braucht, wenn ich sie abholen muss. Und dann kann ich loslegen und bin immer noch eine junge Frau. Aber ich bin dieser, sie war Holländerin. Ich glaube, sie war halb Holländerin, halb Schwedin. Und die hat in mir sowas, ich benutze selten das Wort Hoffnung, aber die hat in mir etwas gezeigt, was da war. Ja, so ist 90% um uns herum Arbeitswelt. Aber du findest das andere. Ich sehe das, du findest es. Und das, was ich bei ihr gelernt habe, Texten, Strategien sich auszudenken, wie vermittelt man ein virtuelles Stadtmodell, was Nerds bauen, was Menschen sich am Computer angucken können, braucht trotzdem die Geschichte dazu. Wie macht man das, ohne dass sich die Leute nicht abgeholt fühlen oder denken, ich verstehe das nicht, weil das ist ein wissenschaftlicher Text oder so. Ich habe keine Ahnung. Wie geht man mit Text um, mit Wörtern? Und da habe ich auf ein riesiges Fundament zurückgreifen können in mir selbst. Und sie hat darauf vertraut. Die hat es gesehen. Und ich glaube, jeder Mensch, der das Glück hat, einem anderen zu begegnen, der etwas in dir sieht und der der wiederum selber die Freiheit zu sagen hat, nimm das, warte, nimm das, vertraue darauf. Das ist ein Riesenglück. Das ist ein Riesenglück.
Und jetzt hast du nur noch nicht erzählt, was du bei Kreativwirtschaftsbereich Berlin, was ist denn das?
Also ich glaube, das gibt es nicht mehr, aber es war die Wirtschaftsförderung Berlin. Doch, doch, das gibt es noch. Also die Wirtschaftsförderung Berlin gibt es auch in Bayern, die gibt es in jedem Bundesland, ist darauf bezogen, die unterschiedlichsten Wirtschaftszweige am Standort jeweils zu unterstützen oder aber die Neuansiedlung zu unterstützen. Und ich bin durch die besagte Kreativdirektorin in so eine Elternzeitvertretungsstelle gerutscht, was mich immer beglückt hat, wenn ich wusste, ich habe 1,5 Jahre und ich muss mich nicht verpflichten auf wie lange. Wer vielleicht so diese frühe Toderfahrung gemacht hat, der lebt sowieso eher in den kleinen Zeiträumen, als sich so 20 Jahre vorzunehmen. Also das habe ich oft erkannt, wenn ich später Menschen kennengelernt habe, denen das auch sehr früh passiert ist. Und die hat mich dorthin vermittelt und ich habe dann in dem Bereich der Kreativwirtschaft gearbeitet.
Aber was ist denn dann die, warum, was bedeutet das Wort kreativ da drin?
Kreativwirtschaft bedeutet alles, was mit Musik, mit Kunst,
alles klar,
mit Kultur zu tun hatte. Und zu meiner Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, war es dann zum Beispiel ein ganz großes Projekt, der Umzug von Universal Music von Hamburg nach Berlin. Also Standortwechsel eines kreativen Unternehmens in diesem Umfeld, was aber auch wirtschaftliche Zwecke verfolgt, die dann aber beschlossen haben, wir sind jetzt nicht mehr in Hamburg, wir wollen in Berlin sein. Weil in Berlin spielt jetzt die Musik oder der Suhrkamp Verlag. Anderes Beispiel. Die haben Frankfurt verlassen und sind dann nach Berlin gegangen. Und das wurde von diesem Zweig in dieser Wirtschaftsförderung unterstützt. Und da habe ich den Kapitalismus kennengelernt. Und da habe ich dann im Prinzip einen Crashkurs gemacht, auch an, weil es waren einfach ganz tolle Leute dort, also vom Prokuristen bis zu diesen ganzen anderen Spezialbereichen dort, wo dann ja auch immer Menschen saßen, die davon wirklich Ahnung hatten, die aber alle auch betriebswirtschaftliche Hintergründe hatten, durfte ich da einfach auch immer Fragen stellen. Und ich habe dadurch in so einem sicheren Rahmen die Spielregeln mitgekriegt. Es war viel schöner für mich, als in eine Agentur zu gehen oder in solche Mainstream-Geschichten. Kein Mensch, der hätte mich jemals zu Universal direkt bringen können. Aber dort habe ich gelernt, wie Systeme funktionieren. Und ich glaube, das ist so, was jeder beschreiben und wahrscheinlich auch unterstützen würde, sehr viele Menschen. Dieses Learning by Doing ist das Beste. Weil du mit Leuten hast, die schon seit 20 Jahren sowas machen. Wenn du mit einem Banker sprichst, der von der Deutschen Bank plötzlich im Auftrag des Land Berlins tätig ist, der dir dann die Welt erklärt, wie sie dann nach diesen Spielregeln funktioniert, spricht er ja mit dir anders, als in einer Vorlesung zu sitzen. Und das kam mir sehr entgegen, ja.
Wie siehst du denn diese Diskrepanz zwischen Ost- und Westdeutschen? Manche Menschen sagen ja, sie spüren immer noch diesen Unterschied. Hast du das Gefühl, wir sind wirklich zusammengewachsen in all den Jahren?
Also vielleicht würde ich so eine offene Frage in die Runde werfen. Unterschiede grundsätzlich machen uns zu dem, die wir sind. Und zwar ist jeder einzelne Mensch unterschiedlich. Und nicht das System, in dem wir sozialisiert werden, macht uns zum Unterschied, sondern das, was wir mitbringen, macht uns zum Unterschied. Wir lernen natürlich zu sehen und zu laufen, weil wir positionieren uns zu dieser Welt. Ja, wir gehen ja in Kontakt dazu. Also das ist ja das, was wir so tun. Und ich würde das nicht gerne pauschal beantworten. Ich glaube, dadurch, dass ich selbst in meinem Leben, vor allen Dingen in meinem Berufsleben, mehr mit Menschen aus dem nicht nur westdeutschen Raum, sondern auch aus den westlichen europäischen Ländern in Kontakt gekommen bin, mehr als Menschen mit DDR-Biografie, habe ich natürlich relativ schnell gelernt, die Codes zu lesen und sie nicht abgeglichen mit dem, wo ich herkomme, weil ich war ja die, die die Anstrengung unternehmen musste. Und das sage ich auch ganz klar, man hat nie danach gefragt, wie geht's dir jetzt? Ist doch spannend, was du so gelernt hast oder die Skills, die du so mitgebracht hast. Wo kommen die denn her? Die Fragen in meine Richtung wurden da nicht gestellt. Also der Anpassungsmechanismus ging von mir aus. Und da bin ich ja gar nicht allein. Was mich eher traurig gemacht hat, schon viele, viele lange, also ganz, ganz lange, das Gott sei Dank verändert sich das inzwischen etwas, war das bewusste Wegschweigen der DDR-Biografie. Ich bin eher damit konfrontiert worden, dass Lebensläufe zurechtgebogen worden sind. Nicht, indem man da etwas verändert hat, sondern indem man es nicht erzählt hat.
Also du meinst jetzt, Menschen haben verleugnet, dass sie aus der ehemaligen DDR kommen.
Weil, und das habe, also ich weiß nicht, ich habe das erlebt, weil es halt Nachteile mit sich bringt oder gebracht hat. Nachteile in die Richtung, dass dann ja nicht gefragt worden ist, zum Beispiel, also mir hätte man ja einfach deutlich mal fragen können, wie du jetzt auch, wieso bist du so jung Mutter geworden? Sondern der Umkehrschluss war, die ist jung Mutter geworden, bei der muss sozial irgendwas ganz schief gelaufen sein. Und dem misstraut man jetzt erstmal. Ich bin mit Misstrauen begegnet worden. Nicht, dass man mich persönlich in Frage gestellt hat. Ich konnte das immer differenzieren, aber man hat meine Fähigkeiten in Frage gestellt. Man hat auch dann allein dadurch, dass ich immer sehr offensiv damit umgegangen bin, ich habe in meinem Leben, also ja bis heute, arbeite ich ja zweisprachig und ich bin immer sehr offen damit umgegangen, fast so auf natürliche Art, dass ich mir die Sprache Englisch auf eine andere Art und Weise erarbeitet habe. Und das wurde mir so viele Jahre als Makel dargelegt. Und du sprichst doch jetzt lieber nicht, weil du bist ja nicht perfekt. Und mir war das Perfekte nie wichtig, weil ich immer gemerkt habe, egal mit wem ich rede, egal woher er kam, ob eine Menschenrechtlerin oder eine Künstlerin oder jemand mit Dialekt aus Wales oder wo auch immer, das war die Frage, wie gehe ich darauf zu und nicht, habe ich jemals Oxford-Englisch gelernt? Das ist ein kleines Beispiel, aber es ist ein ganz wichtiges Beispiel, wo ja auch ein Gefühl von Scham und Minderwertigkeit entstehen kann. Und ich, weil ich so bin, war mir das ein bisschen wurscht. Es war mir auch wurscht in Redaktionssitzungen, wo dann junge mich belehrt haben und gesagt haben, jetzt, das hast du jetzt nicht ganz richtig ausgedrückt. Und mir war das so egal, weil ich, mir war wichtig, dass es mich begeistert, dass ich mich weiterhin immer wieder im Lernprozess befinde. Und irgendwann, und da war ich schon wirklich älter, brach der Schmerz hervor. Weil ich dann doch auch vor mir selbst ehrlich sein musste, wie oft ich dann gegen meine eigene Scham mich wie so ein kleiner, wie so eine kleine Kampffigur aufgestellt habe und gesagt habe, ich schaffe es. Aber die Umarmung von außen, die kam nicht. Und ich habe halt sehr viele Menschen kennengelernt später, vor allen Dingen Frauen, die das verschwiegen haben, weil sie sich geschämt haben, dann nicht mithalten zu können. Aber weil sie auch die Spielregeln nicht gleich verstanden haben. Weil sie, wie ich gesagt habe, ihr redet hier über so komische Sachen in den Frauenthemen. Was soll denn das? Warum fragt ihr uns denn nicht mal, dass es total bereichernd sein kann, sich und zu unterhalten, wie, was ist der Unterschied zwischen Feminismus und Emanzipation? Warum fragt ihr nicht danach, dass es Menschen gibt, für die es ein völlig normales Hineinwachsen in Mutterschaft und Arbeitskarriere gibt? Warum? Das könnte so bereichernd sein, danach zu fragen, weil das ist Solidarität, wenn eine Frau erfährt, du darfst das machen, was dich beflügelt. Du darfst deinen Job machen und bist die beste Mutter der Welt. Weil du kannst vielleicht nur die beste Mutter sein, wenn du deinen Job machst, weil du den so liebst. Aber wir waren in einem System, wo so Ausschlusskriterien herrschten. Und das hat meine Biografie geprägt. Das prägt die Biografie meiner Tochter fast gar nicht.
Deine Tochter ist ja 2002 als Elfjährige Kinderdarstellerin in der TV-Serie Schloss Einstein geworden, hat 5 Jahre mitgewirkt. Hattest du keine Angst davor, dass sie dabei, wie so viele Kinderstars in dieser Welt, unter die Räder kommt?
Nö, weil das war der Kinderkanal vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Total, also das kann ich nur sagen, wundervoll, weil es ein System war, aus Sozialpädagogen, aus einer Rundumbetreuung. Das war ja, ist ja auf freier Basis sowas. Also da geht es nicht um Star werden, sondern das mal für meine Tochter.
Ja, aber der Star, das Arbeitsumfeld hat damit ja gar nichts zu tun, sondern der Star bist du doch draußen in der Welt, wo, ja, weil die anderen Kinder dich sehen.
Aber das hat doch was damit zu tun, wie nämlich das System, die so eine Produktion macht, mit den Kindern auch draußen umgeht. Das heißt, wie die Kinder, wenn sie dann in so einer Kinderserie spielen, auftreten, zum Beispiel bei Autogrammstunden. Und da waren, das war wirklich.
Also das hat man ihnen beigebracht.
Ja, da, weil Sozialpädagogen die ganze Zeit an der Seite waren. Und die so, und sie wurden von der Schule abgeholt mit einem Fahrer. Dann sind sie zum Drehen gefahren. Da mussten sie erstmal ihre Hausaufgaben machen. Dann irgendwann waren sie dann halt dran. Das war alles so geplant. Und dann brachte der Fahrer mein Kind auch wieder nach Hause. Und ich habe, ich glaube aber, das ist wie alles eine Frage, wie geht auch das private Umfeld damit um? Wie wichtig ist sowas, wofür sich dein Kind entscheidet? Und das ist egal, ob es eine Fernsehserie ist oder Sport oder was auch immer. Ich glaube, das ist eine, für mich war es immer eine Frage des natürlichen Integrierens in alles. Und das konnte ich nicht beeinflussen, aber wie ich mich dazu positioniert habe als ihre Mutter. Und das hat meine Tochter sehr, ich weiß gar nicht, ich habe immer zu ihr, irgendwann habe ich mal gedacht, ich habe eigentlich auch total Glück gehabt, dass mein Kind keine wilde Teenagerin wurde, weil die da so diese Aufgabe hatte und so abgesichert war. Ich habe das nicht erlebt, was viele andere, wenn mir jetzt die Freundin meiner Tochter erzählen, was sie für schlimme Teenagerinnen waren, die dann ihre Mütter auch wirklich schlecht behandelt haben, habe ich das nicht gehabt. Und ich dachte mal, puh, vielleicht habe ich Glück gehabt, weil die Ronja so glücklich war, weil sie dort ganz viel auch gelernt hat mit Menschen und mit anderen Kindern zusammen. Und ich habe es fast eher als soziales Wunder, als soziale wunderbare 4 Jahre betrachtet, die sie selber entschieden hat. Weder mein Ex-Mann noch ich haben gesagt, guck mal, da ist ein Casting, sondern es war wirklich so, dass die Leute vom Schloss Einstein mich damals im Büro angerufen haben und gesagt haben, hier sitzt ihr Kind, die wollte eigentlich nicht zum Casting, die hat nur jemanden begleitet, wir würden die aber gerne einladen. Und sie hat gesagt, da müsst ihr erst mit meiner Mama sprechen. Und dann habe ich gesagt, na gut, danke schön, aber jetzt müsst ihr mit Ronja sprechen. Und dann haben sie mit Ronja und mit mir gesprochen und sie hat sich dafür entschieden, genauso wie sie irgendwann gesagt hat, jetzt möchte sie aufhören. Oder wie sie gesagt hat, Mama, ich möchte Produzentin werden. Da war die 16 und ich habe noch gedacht, alles klar, da kommen noch so viele andere Dinge.
Also Filmproduzentin.
Produzentin.
Das ist sie heute.
Und sie ist es geworden. Und ich habe das damals nicht wirklich geglaubt, aber das hat mit dieser Zeit zu tun. Und würde man sie jetzt fragen, das kann ich deshalb auch sagen, würde sie sagen, weil es eine Frau dort gab, die so einen Eindruck auf sie hinterlassen hat, wo sie genau hingeguckt hat und gesagt hat, das möchte sie auch machen. Und das ist das, was ich meine. Mhm.
2006 kam ein älterer Herr auf dich zu, dessen Sohn bei euch in der Firma die IT betreute und ihm anscheinend positiv von dir erzählt hat und bot dir an, für die Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin freiberuflich tätig zu werden. Von da an, du warst 34, begann so ein ganz spannender Weg mit vielen Jobs in den unterschiedlichsten Bereichen wie Kulturförderung, Fundraising, Stiftungen, Mode, Architektur, Events, Festivals, wo du eben Kreativkonzepte entwickelt hast, die Budgetorganisation verantwortetest und du warst auch immer wieder bei Fortbildungen in der Schweiz. Worin liegt deiner Meinung nach dein größtes Talent? Und hast du das Gefühl, dies wurde und wird gesehen?
Ich glaube, ich bin jemand, ich würde hinten anfangen. Ich glaube, ich bin wirklich jemand, die sich unabhängig davon macht, was andere denken in mir zu sehen. Denn darauf konnte ich ja nicht vertrauen. Da ist das ist keine sichere Bank gewesen. Also, ich gehe jetzt zurück. Ja, es war dieses wunderbare Erlebnis, dass ich plötzlich von einem älteren Herrn angerufen worden ist, der sich als Vater von vorstellte und dann ich mich mit ihm traf und das werde ich nie vergessen, es war in Berlin-Charlottenburg in einer ganz tollen Bar, wo lauter Fotos hingen von Menschen, die so in dem alten Westberlin eine große Rolle gespielt haben. Und dann saß dieser ältere Herr mit seinen wilden, zerzausten, grauen Haaren vor mir und erzählte von dem, was ihm fehlt in seinem Engagement für die Staatsbibliothek zu Berlin, für den Freundeskreis. Und es war mein erster Kontakt mit Freundeskreisen und mit Engagement von privaten Personen für etwas. Und ich habe mir das so angehört und war dann auch irgendwie mutig genug zu sagen, ich spring da rein. Ist doch egal, ob ich nun irgendwo einen Honorarvertrag kriege oder jetzt Freiberuflerin werde. Ich nehme das als Aufgabe. Ich gucke einfach mal, was kann ich? Ich fange deshalb an, um deine Frage zu beantworten. Was lerne ich? Was kann ich? Und dort bin ich dann, das war so das erste Kettenglied mit diesem ganzen Thema des Fundraising in Kontakt gekommen, mit dem ganzen Thema, was braucht es, damit wir gemeinschaftliche Unterstützung erreichen können in Bereichen, die immer um Geld ringen müssen, die aber so exemplarisch für die Entwicklung unserer Gesellschaft sind, die so, und das ist der Kontext zu meiner Biografie, freiheitlich wichtig sind wie die Kunst. Weil es gibt zum Beispiel keinen anderen Freiraum, der ungeschönt sagen darf, was zu sagen ist. Wie zum Beispiel im Theater, in den Büchern. Und ich war so beflügelt davon, den Kontakt zu kriegen zu Privatmenschen, die sich dem verschrieben haben, die gesagt haben, wir haben aus welchen Gründen auch immer ein großes Glück in unserem Leben gehabt. Aber unsere Aufgabe ist auch das Geben in die Gemeinschaft hinein. Und jeder und jede, die ich dort kennenlernen durfte in den vielen Jahren, hat sich ja für etwas entschieden. Es war ja kein luftleerer Topf, sondern immer irgendetwas. Und ja, da habe ich erkannt, dass das etwas in mir ist, was ich an mir selbst entdeckt habe. Dieses Zuhören und dieses Kennenlernen dieser Menschen in der Schweiz zum Beispiel, ich habe da 3 Jahre gelebt, bin ich zu jedem Einzelnen hingefahren. Weil für alles, was ich in der Schweiz gemacht habe, waren es fast 100% Privatgelder, die das ermöglicht haben. Von einem Comicfilmfestival, also maximales Nischenprodukt, wie auch Graphic Novels, also politische, aber dann auch mal Museum, im Landesmuseum Zürich oder ein kleines Musikfestival oder auch eine Ausstellung einer Privatperson. Es ging alles nur mit Privatgeld und ich bin immer zu den Menschen gereist. Ich habe eine E-Mail geschrieben und in dieser E-Mail war klar, ich möchte sie gerne sprechen. Und ich bin quer durch die Schweiz gereist, mit der Bahn hoch und runter, immer hin und her. Und da habe ich mich kennengelernt, da habe ich etwas in mir entdeckt, nämlich die Begeisterung für diese Menschen. Nicht für das Geld, worum es geht, sondern mit ihnen einzutauchen in etwas, was sie angeht und warum sie dann zum Beispiel Interesse hatten, auch mal was zu unterstützen. Und es ist mir sogar manchmal gelungen, wenn ich ihnen dann zufällig das ist auch sowas in mir, wenn ich ihnen plötzlich erzählt habe, was mir so passiert ist, dass ich gerade einen Film gesehen habe von einem jungen afrikanischen Comiczeichner, der zu Fuß 120 Kilometer gelaufen ist, um das WLAN zu finden, um die Datei hochzuladen und den Film in die Schweiz schicken zu können. Dann war das manchmal der Schlüssel, warum die sich umentschieden haben, weil ich ihnen erzählt habe, was so ein junger Mensch in Kauf genommen hat, um sein Kunstwerk in ein sehr privilegiertes Land schicken zu können, damit es vielleicht beim Festival eingereicht werden kann. Und das war, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel für mich, dass ich andersherum gedacht habe. Dass es mir nicht gleich darum ging, ich brauche 10.000 Franken, sondern dass ich gehört habe und geteilt worden ist. Und da habe ich diese Arbeit geliebt, darum auch die Fortbildung. Weil das ein anderes System ist, gab es zu dem Zeitpunkt so in Deutschland noch nicht. Sondern in Basel konnte man sich einfach auch fortbilden. Wie schafft man das dann auch in Konzepte zu packen? Wie schafft man sowas auch auf Papier runterzuschreiben? Also all die Dinge, die halt in unseren Systemen notwendig sind, auch um das abrechnen zu können. Und das war ein Schlüssel für mich, aber ich würde mich nicht als Beraterin bezeichnen, sondern ich habe mich immer als eine Art Brieftaube gesehen. Und ich kann heute sagen, dass dieser Weg mich am Ende dazu geführt hat, grundsätzlich mich nichts festlegen zu wollen, was ist denn die nächste Station, sondern abzuwarten, erfinde ich jetzt etwas selber, weil ich denke, da gibt's eine große Notwendigkeit. Oder aber nehme ich ein Angebot an und sage, habe ich noch nie gemacht, aber Grundstrukturen habe ich, weil es ist ja nun schon ein langes Leben, was ich da geführt habe. Und wenn das Gegenüber mir vertraut, dann weiß ich, dann funktioniert's.
Bevor du in die Schweiz gegangen bist, hat dein Mann sich von dir getrennt. Es war wahrscheinlich ein bisschen überraschend für dich, dass das dann doch ein Ende haben sollte. Ich glaube, ihr wart 16 Jahre zusammen. Hast du dieses Zerbrechen der Ehe als ein Scheitern empfunden, als eine persönliche Niederlage?
Nein, das habe ich nicht, sondern es gibt einen Satz, den meine Mutter mir mal als Kind irgendwo so beim Spazierengehen mal so zugeflüstert hat. Die Liebe ist das Einzige, was kommt und was geht. Da haben wir keine Ahnung, wann uns das passiert. Das habe ich mir immer beibehalten. Es war ein wirklich großer Schmerz. Es war nicht ein Scheitern, sondern es war ein Schmerz aus einer langen Zeit eines gemeinsamen Lebens mit vielen Orten des gemeinsamen Besetztseins, sich selber wieder zu finden, sich zu definieren, das Selbstbewusstsein zu haben, auch die Stille auszuhalten, die natürlich dann plötzlich damit einhergeht, weil zu dem Zeitpunkt einfach dann auch Ronja natürlich ausgezogen ist. Aber mein Mann hatte sich verliebt und mein Mann hatte sich entschieden, dass für ihn diese Geschichte auserzählt war. Und ich denke, dass das in Trennungen immer so ist, dass einer das Rädchen ist, wo das passiert. Aber da wusste ich, das hat ja mit mir nichts zu tun, sondern die Liebe ist gegangen von ihm. Ich konnte nicht abstellen, ich würde es nicht mal Liebe nennen von meiner Seite, aber das Fehlen, das war da. Und es war wie bei dem Trauerprozess mit meiner Mutter, ich habe das einfach auf mich zukommen lassen. Das ist das, was ich gemacht habe, mit allen Höhen und Tiefen und mit wirklich schwierigen Jahren. Aber es tat mir nichts leid, ich tat mir nicht leid. Ich habe über ihn nicht nachgedacht und ich habe nichts ins Gleichnis gesetzt früher und was dann kommt. So.
2016 bist du dann wieder zurück nach Berlin, auch weil deine Tochter dich gar nie in der Schweiz besucht hatte. Irgendwie fehlte dir das ein bisschen, also diese ganze Nähe. Aber kaum in Berlin zurück, ließ also schon wieder die nächste spannende Aufgabe nicht lange auf sich warten. Du hast für die AFA, Austrian Fashion Association in Wien, dich sehr dafür engagiert, dass eben diese Entwicklung vorangeht des Nachwuchsprogrammes österreichischer Modedesigner, so dass sie ihre ersten Kollektionen in einem Showroom in Paris auch der Öffentlichkeit und auch natürlich den potenziellen Einkäufern präsentieren können. Du hast dann von Berlin aus alles organisiert, alles kreiert. Dann kamen auch irgendwann die deutschen Nachwuchsdesigner hinzu. Und parallel hast du in dieser Zeit mit einer Kollegin den Anderssein-Podcast gegründet und dafür die Redaktion und den Schnitt übernommen. Und daraufhin kam dann 2019 das Angebot des Berliner Kunst- und Kulturmagazins Sleek, ob du für sie freiberuflich die Chefredaktion, heute sagt man so ein bisschen neu deutsch, Head of Editorial Content übernehmen würdest. Du hast zugesagt, du bist wieder ins kalte Wasser gesprungen, hast losgelegt. Und dann kam aber Corona. Und der Herausgeber hat erstmal so ein bisschen die nächste Ausgabe gecancelt. Aber trotzdem im Juni 2020, also inmitten dieser Corona-Zeit noch, war es dann endlich soweit und deine erste Ausgabe wurde veröffentlicht. 16 Ausgaben hast du daraufhin kreiert und im Herbst 2024 war es nach 4 Jahren dann wieder in dir vorbei. Du hast also das Ganze wieder losgelassen. Was war denn passiert? Was war der Grund, warum man so eine mächtige Position wieder sausen lässt?
Das war der Ukraine-Krieg. Ganz klar. Also die zweite Invasion, das ist mir immer ganz wichtig. Das war nicht meine letzte Ausgabe, die ich für Sleek gemacht habe, aber als die Invasion in der Ukraine passiert ist, war relativ schnell klar und ich denke, da ist auch was in mir aufgebrochen, was mit meiner Biografie natürlich zu tun hat, dass ich natürlich sofort darüber nachgedacht habe, das ist aber auch wie so eine DNA in mir drin, was passiert mit den ganzen Kreativen dort, weil die werden wichtig sein. Und es ist ja egal, wohin sie gegangen sind, aber sie bleiben eine wichtige Stimme ihres Landes, weil eines, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, und das erleben wir ja auch, das Zerstören von kulturellen Städten, von kulturellen Identitäten. Und in mir brach alles auf, dass ich dachte, ich muss diese Position nutzen, weil damit wir verstehen, wenn so massiv diese kulturellen Identitäten angegriffen werden, Orte angegriffen werden, auch wie, also Bucha ist ja ein Ort auch der Erinnerung, also sehr nahe. Das kann ich nicht einfach so nicht bearbeiten. Und wir haben das in der Redaktion besprochen. Ich habe das mit dem Herausgeber der Zeitung besprochen. Und wie immer, das ist die Art, wie ich arbeite. Da ich bin keine Aktivistin, aber ich bin aktiv. Ich mache das in meinem Rhythmus. Der ist nicht laut, aber er ist ganz klar. Habe ich vorgeschlagen, dass wir die Ausgabe in die Hände von UkrainerInnen geben, dass ich natürlich kuratiere und schaue, wen wir finden, aber was sie dort erschaffen, ist von ihnen erschaffen und wir bringen es in die Form mit mir zusammen. Und dann habe ich wunderbare Sachen gemacht. Also zum Beispiel ist die Hauptstrecke dann in Paris fotografiert worden mit einem kompletten Team aus UkrainerInnen, die gestrandet waren in Paris und erstmal nicht zurück konnten. Also wir reden noch über die sehr frühe Phase. Und nach dieser Ausgabe, ich würde jetzt gerne ein bisschen vorsichtig sein, wurde dann beschlossen von Seiten des Verlags, das eigentlich abgesprochene Covermotiv nicht zu verwenden, sondern es wurde ein kommerzielles Cover benutzt. Und das geht halt für mich in der Verantwortung oder ging für mich in der Verantwortung all derer, die da mitgemacht haben, nicht. Und da ich nicht informiert worden war, sondern ich es erst gesehen habe, als das gedruckt war, bin ich mit der Tatsache, das war auch vorher natürlich immer, das weiß aber jedes Magazin und das möchte ich betonen, ist für mich natürlich klar, dass sich sowas auch finanzieren muss und dass man Spagat oder auch Kooperationen macht. Das ist gar nicht das Thema. Aber für mich war das Thema, dass es bei dieser Ausgabe nicht ging. Nicht in Verantwortung zu diesen Menschen. Und das habe ich ja gelernt. Da hätte ich jetzt Bambule schlagen können, da hätte ich jetzt rumrennen können. Aber ich stand im Aufzug, als das passiert ist und die Redaktion war im 14. Stock. Ich bin in den Aufzug gestiegen, in mir wurde das ganz ruhig. Und als ich unten angekommen bin, war klar, ich gehe. Aber ich nehme was ganz Wichtiges mit. Eine hervorragende Zeit, dass ich erkannt habe, also sehr spät in meinem Leben, manchmal dachte ich, das fühlt sich an, als ob ich jetzt eigentlich gerade erst anfange, was eigentlich mein Weg sein wird. Und das war die Erfahrung, die ich damit mitgenommen habe. Also der Schreck hat sich in eine wahnsinnige Klarheit verwandelt. Und ich habe dann noch meinen Auftrag erfüllt dort. Ich habe das auch ganz klar kommuniziert, deshalb erzähle ich das jetzt auch hier so offen, dass das für jemanden wie für mich nicht geht. Und dass ich aber auch verstehe, am Ende wusste ich schon, wäre ich informiert worden. Sie haben sich nicht getraut. Sie mussten das hinter meinem Rücken machen. Und das war dann der Startschuss, nicht etwas zu beenden, sondern etwas fortzuführen.
Ja, du hast ja dann dein eigenes gedrucktes Gesellschaftsmagazin Antipaper gegründet. Im Dezember 2024 erschien die erste, die Nuller-Ausgabe. Jetzt im Mai 25 die Ausgabe 1. Du hast dich also nochmal mit 52, du hast übrigens vorher gesagt, du bist 50.
Ja, aber 50 plus, also das ist ja so die Kategorie, in der wir alle jünger zusammen sind. So.
Also mit 52, 2024 und als zweifache Oma hattest du also nochmal diesen Mut, nicht nochmal, aber du hattest diesen Mut, in unserer digitalen Welt und in diesen schwierigen Zeiten in dieser Branche, also nicht nur in dieser, aber auch in dieser, eben dieses Magazin zu gründen. Wie bist du denn auf diesen Titel Anti-Paper, weil es ist ja nur Paper, weil es gibt's nicht digital, überhaupt gekommen? Und welche Zielgruppe möchtest du ansprechen? Und natürlich möchte ich auch noch wissen, warum es keine digitale Version gibt.
Also das Anti-Paper, ich würde das gern erzählen, weil mir das wichtig ist, ist hier, genau hier am Starnberger See, gereift. Das ist der Ort, an dem ich das große Glück habe. Ich lebe hier nicht, aber ich habe das große Glück, Freundinnen hier zu haben, die mir immer wieder die Möglichkeit geben, mich zurückzuziehen, gerade wenn es ums Schreiben geht. Dann muss ich kurz unter die Glocke. Und hier ist das Konzept gereift. Dadurch finde ich es eigentlich auch schön, dass wir das jetzt hier besprechen, weil das ist ja das, was ich jetzt tue und was einfach mein Plan ist für die. Dazu habe ich mich entschlossen. Das ist jetzt eine ganz klare Nummer. Um auf den Namen zu kommen, es war so, dass es ist nicht der erste Name, den ich hatte. Ich hatte eigentlich geplant, mit jemandem zusammen das zu machen, mal nicht so ganz allein immer durchzuziehen. Dann musste ich kurz danach korrigieren, weil ich das im Leben gelernt habe, wenn was auftritt, dann muss man das schnell korrigieren. Weil gerade wenn man die Kraft macht, etwas zu gründen, da muss man Störstellen schnell wieder in den Griff kriegen. Und damit war klar, ich brauche nochmal einen neuen Namen und dann habe ich das wie immer mit meiner Tochter und mit ihrem sehr, sehr wundervollen Lebenspartner besprochen, die auch von Anfang an da involviert sind. Und dann habe ich immer so Namen aufgeschrieben. Ich mache immer, wenn ich irgendwo bin Und dann habe ich denen das alles so vorgelesen und dann habe ich gesagt, mich hat eigentlich die ganze Zeit so ein Name beschäftigt oder ein Wort, was Vivienne Westwood sehr oft verwendet hat, Nonkonformist. Ich mochte das total gern, weil das sagt eine Menge aus. Und dann hat meine Tochter so Lari-Dari gesagt, warum Mami, das ist doch so kompliziert, warum nimmst du denn nicht einfach Anti? Und dann war ich erstmal so, wie jeder, der das zuerst hört, ach nee, das ist ja so erstmal so negativ. Und dann sagt sie, nee, das ist nicht negativ. Das ist das, was ich immer mit dir in Verbindung gebracht habe, weil sie interpretiert es anders. Weil Anti heißt ja entgegengehen in der ursprünglichen griechischen Bedeutung. Also es hat ja, wir verwenden Wörter ja oft heute in Kontexten, wie sie eigentlich nicht entstanden sind. Und Mami, du gehst immer allem entgegen. Immer. Du stellst dich in den Wind. Das hast du mir beigebracht, aber mit so einer Leichtigkeit. Und dann dachte ich, jetzt google ich mal und dann war es geboren. Dann habe ich nach einer Grafikdesignerin gesucht. Ich wollte eine Frau, die den Schriftzug entwirft. Und dann ging das los. Und das weißt du ja auch. Also wenn der Name geboren ist, das ist wie wenn man als Kind, die Kinder sind noch nicht geboren, dann guckt man sich schon Namen aus. Und dann geht man Schritt für Schritt rein. Und mir war klar, dieses Magazin hat keine von mir vorformulierten Grenzen. Die einzige Grenze, die es hat, ist ein Angebot zu sein, also es ist keine Grenze, sondern es ist eine Definition. Das Einzige, was es hat, ist, es ist ein Angebot an alle, die ein Papier lesen wollen, weil Papier ist nämlich nicht vergänglich, um auf deine Frage zu können, nicht digital schiebe ich das ein. Ich möchte, dass meine Enkelkinder irgendwann, wenn ich nicht mehr da sind, ein Papier in der Hand haben. Weil ein Papier nicht weggeht. Das kann man aufheben. Da kann man auch seine Kaffeetasse draufstellen, aber das liegt da und das vergeht nicht. Und das habe ich beim Digitalen nicht. Und dafür ist es auch zu schnell. Und Antipaper ist eine Sammlung, wo sich, egal welches Alter und aus welcher Motivation Menschen durch mich kuratiert treffen, die noch gar nicht wissen, wer dann neben ihnen noch auch da als Geschichte auftaucht, die aber beim Lesen entdecken, dass das unsere Welt ist. Darum nenne ich es auch Gesellschaftsmagazin, weil es für mich um die klare Form der Beteiligung geht. Ich habe viel drüber nachgedacht, was kann ich tun in einer Welt, die mir manchmal bedrohlich erscheint und ich das nicht, diese Bedrohlichkeit so als real akzeptiert habe, dass es für mich nicht möglich war, einfach so dahin zu dümpeln. Ich habe nie gedümpelt, weil alles, was ich gemacht habe, waren große Geschenke. Aber jetzt geht es um Verantwortung. Und darum ist es jetzt, finde ich, da nicht so viel statt, sondern es ist die Idee, etwas anzubieten und den Geist zu erweitern. Und das passiert über die Art, wie ich frage, wie ich die Gespräche führe, wie ich aber auch einfach sage, schick mir, wenn du möchtest, dann schreib ein Lied, dann druck ich die Noten ab. Wenn du möchtest, dass es ein Gedicht ist, weil es dir am einfachsten fällt, dann druck ich dein Gedicht ab. Und das ist das, was da jetzt passiert. Und es ist zweisprachig. Es gibt keine Zielgruppe, weil ich mich davor scheue und ich glaube, am Ende geht es uns allen so, dass wir das nicht so gern haben, in irgendeine Kaste gedrückt zu werden und dass das nicht schön ist zu lesen. Ich bin 50 plus, aber mein Geist fühlt sich doch an wie 25 und ich habe mit so vielen älteren Menschen auch in meiner Sleek-Zeit gesprochen, die mich beflügelt haben und erst als ich sie gesehen habe, dachte ich, oh krass, die sind so unfassbar bereichernd und dann treffe ich ganz junge Leute und die pusten mich weg, weil die eine Position in dieser Welt einnehmen, die ich nicht mehr einnehmen kann, weil ich schon einfach so viel länger hier bin. Da ist mir ein Stück abhanden gekommen und das versuche ich in dieses Magazin hineinzunehmen, ja.
Jetzt hast du ja für diese ersten beiden Ausgaben bereits ganz spannende Persönlichkeiten, wie die Schauspielerin Nina Hoss zum Beispiel oder die Söhne und die Enkeltochter der verstorbenen Designerin Vivienne Westwood für deine Interviews gewinnen können. Wie schaffst du es denn, dass man dir als Newcomer, auch ein bisschen vielleicht für solche Menschen auch als No-Name, dennoch die Türen öffnet?
Wie schaffe ich das? Ich denke, das müssten die beantworten. Ich kann vielleicht beschreiben, wie ich vorgehe. Es ist so, dass ich seltenst jemanden kenne, sondern ich habe eine Idee von Dingen. Vielleicht sage ich das ganz kurz, weil das ein bisschen was über mich sagt. Ich habe mein ganzes Leben lang die Person und nicht, da geht es mir nicht um die Mode, sondern als Person, die Person Vivienne Westwood sehr bewundert. Weil als sie mir erzählte von ihrer Zeit, wo sie mit ihren Söhnen nichts hatte und in einem Truck gewohnt hat, wo es kaltes Wasser gab und die Nähmaschine, das war, was sie kannte, was sie konnte, und kein Mensch, der heute dieses Unternehmen kennt, erinnert sich an diesen Teil ihrer Geschichte, ist der Willen entstanden. Und das hat mich immer berührt, immer, immer. Und irgendwann, wenn das Leben das so möglich macht und ich jemanden begegne, dann habe ich den Mut, das zu sagen. Und so war das halt auch mit Vivienne und so war das auch mit ihrer Enkelin Cora, die ich entdeckt habe, weil sie schreibt über Dinge, die ihre Generation in England, in London betreffen. Und weil sie sich in den Wind stellt und auch politische Positionen bezieht, die nicht die ihrer Großmutter sind, aber die, in denen sie aufgewachsen ist, nämlich steh zu dem, was du sagen möchtest. Und ich sie eingeladen habe, einen Text zu schreiben. Nicht jetzt, sondern vor langer Zeit. Und sowas vergessen Menschen nicht. Das ist das, was ich meine. Wenn irgendwo jemand herkommt und etwas sieht und sagt, ich gebe dir zwei Seiten, ich gehe da nicht rein, ich sehe, was du machst, ich möchte das veröffentlichen, vergessen das solche Menschen nicht. Und als die Cora davon hörte, dass ich mich freischwimme, dass ich noch viel klarer bin, sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, was immer du tust, wir werden dich unterstützen. Und die sind immer die, die gerne immer wollen, dass jemand meinen Namen kennenlernt. Und ich ziehe das runter, weil es geht nicht um, wer bin ich? Es geht darum, dass ich einzig und allein da bin, dass das stattfindet. Und so ist es mit allen anderen auch. Wenn ich höre, wie jetzt gerade, höre ich sehr intensiv einen Sozialpsychologen, mit dem ich mich jetzt beschäftigt habe, in einem Podcast, oder ich stoße durch eine Dokumentation auf einen Menschen, auf eine Künstlerin und denke, das ist ein Bausteinchen. Dann schreibe ich die an. Ich kriege ganz oft keine Reaktion. Aber das sind viele Tage, viele E-Mails und dann entsteht Kommunikation. Und das endet meistens in einem Zoom-Interview. Weil alles, was mit Antipaper entsteht, passiert auf ganz sparsamem Rahmen an Geld. Also kann ich selten die Menschen besuchen und dann spreche ich mit ihnen am Computer.
Wie finanzierst du denn dein Antipaper?
Also das ist wie jeder Mensch, da mache ich gar kein Hehl. Ich glaube aber, diese Geschichte ist wie jeder, der etwas gründet. Jede große Geschichte hat klein angefangen. Und wir müssen nur gucken, ob eine Margarete Steif oder wer auch immer, die hatten alle kein Geld. Und die haben alle angefangen und hatten einen Willen. Und man vergisst, dass es ein Durchhalten ist. Und ich habe mir das in den Kopf gesetzt und es ist tatsächlich so, dass ich, da nutze ich das, was ich in der Schweiz gelernt habe. Ich finanziere das Antipaper, weil es unabhängig sein soll. Vielleicht ist das dieser kleine Stachel, der mir die Geschichte mit der Ukraine-Ausgabe verpasst hat. Mit Privatgeldern. Vor allen Dingen da, wo Magazine das brauchen. Für den Druck, für Produktionen, also Ich kriege zum Beispiel auch von Unternehmen wie, es gibt eine ganz tolle Unternehmerin in Dänemark, die hat ein internationales Designunternehmen gegründet, das nennt sich Hai oder Hey, aber man sagt Hai. Die Mette und ihr Mann haben das gegründet und die haben Antipaper auch unterstützt, indem sie uns dann einfach Dinge für Produktion zur Verfügung gestellt haben, die ich sonst bezahlen müsste, wenn man sie verwendet. Oder wir dürfen manchmal in Studios ohne Miete, weil die Leute sich dann eher freuen, dass sie in dieser Zeitung auch drinstehen. Und wenn man heute so eine Seite findet, wo zum Beispiel von Hai was zu sehen ist, dann hat es was mit Sachsponsoring zu tun und nicht, dass sie dafür mehr Geld gegeben haben. Und das ist halt ein Bausteinchenweg. Also es sollte nicht so sein, dass ich mich davor verschließe, aber ich möchte gern, dass auch die Menschen, die das unterstützen wollen, also auch von der Unternehmensseite vielleicht oder von Produktseite, eingebunden werden. Also zum Beispiel hat der Patrick Muff aus München eine wundervolle Unikatkette für Antipaper gestaltet. Die gibt's auch nur ein einziges Mal. Die hat er kreiert, weil wir uns unterhalten haben, die ich jetzt verwenden werde für eine Produktion auf dem nächsten Cover. Wir bereiten gerade die nächste Ausgabe vor. Und vielleicht kriegt Patrick dadurch ein paar Anfragen, dass Leute die haben wollen. Und dann verdient er damit Geld. Und das finde ich wundervoll, weil er hat mir etwas Hervorragendes zur Verfügung gestellt. Und ich will natürlich auch austesten, was geht außerhalb der gewohnten Strukturen. Weil Magazine, die in diesen gewohnten Strukturen heute noch arbeiten, sind am Überlebenskampf. Aber ich starte neu. Keiner zwingt mich, das so zu machen, wie es alle machen. Ich kann ganz neu alles wieder immer durchdenken. Und ich habe auch nicht den Anspruch, eine Riesenleserinnenschaft zu gewinnen, sondern ich freue mich über jeden einzelnen Menschen, der das entdeckt, der sich bei mir meldet und sagt, ich kaufe gleich zwei, weil ich möchte noch eins verschenken.
Wo kann man die denn kaufen?
Auf der Website antipaper.de.
Okay, weil das ist ja wichtig. Genau. Für die Hörer, wenn ihr jetzt unterstützen möchtet, dann schaut ja, oder auf jeden Fall, oder auch Interesse habt.
Oder weil einfach ist Ideen ein habt. Also ich bin auch immer ganz, ganz doll begeistert, wenn jemand mir etwas schreibt und sagt, ich kenne da eine unfassbar, bin da auf etwas gestoßen. Also in der jetzigen Ausgabe, die ich jetzt zum Beispiel plane, haben wir einen richtigen Aufruf gestartet, uns Antworten zu schicken auf die Frage, ich der Mensch. Das ist in Anlehnung an den Nachlass von Margot Friedländer, die uns zugerufen hat, seid Menschen. Und ich fand es wichtig, das runterzubrechen. Und es ist für mich jedes Mal schön, wenn ich morgens in die E-Mails gucke und ich kenne die jungen Leute nicht. Und dann sehe ich plötzlich, da schickt mir jemand was. Ich weiß nicht, wer es weitergeleitet hat. Ich habe es einigen Leuten natürlich geschickt. Und ich möchte, dass in dieser Ausgabe eine Idee davon entsteht, dass Menschen mutig sind zu sagen, was bedeutet es, dass ich Mensch bin? Und in der Gesamtheit zeigt es, warum wir Menschen heute ganz dringend was tun müssen. Das ist das, was wie ich arbeite. Und darum vertraue ich dem Leben. Ich vertraue dem Leben und ich möchte noch betonen, ich habe eine unfassbar wertvolle Frau an meiner Seite. Es war ihr wichtig, dass ich den Namen nicht nenne, die aber mir gesagt hat, sie möchte diese Arbeit im Entstehen, also auch über mehrere Jahre fördern, zumindest den Druck, weil dadurch in ihre Welt Informationen gelangen, zu denen sie sonst so nicht Zugang hat. Und das war für mich, das hat mich sehr berührt. Und die hat sich ganz allein dazu entschlossen und so passiert das, genau.
Also das heißt, du kannst dich dem voll und ganz widmen. Du musst nicht nebenbei mehr arbeiten.
Doch, doch. Also um mich selbst zu finanzieren, mache ich Gelegenheitsjobs, wie ich sie früher auch gemacht habe. Lange nicht mehr, aber jetzt mache ich's. Ich habe lange überlegt, was ich da mache, weil es ist eine absolut intensive Zeit. Das ist eine geistig sehr anstrengende Zeit. Bei mir läuft ja alles zusammen. Wir sind im Prinzip jetzt sind wir drei, wir waren bisher zwei, meine Grafikerin und ich und die beiden Lektorinnen, die zum Schluss dazukommen. Ich arbeite als Reinigungskraft morgens in Berlin. Dreimal die Woche.
Und das finde ich wirklich so bewundernswert, dass du das auch sagst. Weil es ist ja in unserer Welt oft so, dass damit dann gleich so ein bisschen assoziiert wird, ah ja, hat also noch nicht so ganz schnell geklappt, ja, also sie muss noch irgendeinen Job machen nebenbei und auch noch einen, wo man ja vielleicht auch manchmal ein bisschen so darauf hinabsieht, ja, also das fand ich sehr berührend, als du mir das auch schon im Vorgespräch erzählt hast.
Oh, ich glaube, ich würde so gerne eine Lanze brechen, weil ich habe mir das ausgesucht. Für mich ist es die schnellste Form, meine Miete und meine Krankenversicherung zu bezahlen, weil sie mich geistig überhaupt nicht beeinträchtigt, mir keine Zeit wegnimmt. Ich bin alleine, es ist still, ich mache mir einen Podcast an und dann vollziehe ich das. Das sind schöne Orte, zu denen ich ja gesagt habe, dass ich das mache. Und ich würde gerne eine Lanze brechen, weil ohne Reinigungskräfte hat keiner morgens einen schönen Arbeitsplatz. Niemand. Egal. Oder auch privat. Das sind die helfenden Hände, die ja auch überall, wo sie sind. Das sind Dienstleistungsberufe, wo ich immer sehr traurig bin, dass man das so in den... Ich zähle mich nicht dazu, weil ich habe mir das ausgesucht, ne? Also wie jeden Nebenjob. Ich bin keine ausgebildete Reinigungskraft, aber ich würde das gerne einfach auch vielleicht als Idee anreichern, wenn man seine Dinge verfolgen möchte, genau hinzuschauen, wie schaffe ich das zu managen, dass das, was mein wichtigster Job ist, funktioniert. Ich hätte mich nicht mehr als Barista irgendwo hinstellen können. Dann wäre ich müde gewesen und hätte die Arbeit nicht geschafft, dieses Magazin zum Leben zu bringen. Das ist ja ein Versprechen, was ich nicht mir gegeben habe, sondern in dem Moment, wo ich die erste Ausgabe nach draußen geschickt habe, wo ich die Briefe in den Briefkasten werfe oder, vielleicht können wir das noch kurz besprechen, zwischendurch ein Büchlein fertig gemacht
habe. Da besprechen wir das noch.
Dann muss ich darauf gucken, welche Verantwortung übernehme ich für mich selbst und was ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und dann bin ich darauf gekommen. Und weil einfach dann, das eine ist einfach ein Büro, also eine Agentur, die anderen beiden sind Privaträume von Menschen, die dort wohnen. Bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, bei euch mache ich das. Aber andere können es halt nicht. Und ich würde einfach nur motivieren und sagen, gebt Ideen nicht auf, nur weil es nicht gleich geht. So, also niemand muss sich für irgendetwas schämen und schon gar nicht dafür, dass man anderen das Zuhause oder den Arbeitsplatz schön macht. Gar nicht. Und darum bin ich da so ganz ehrlich auch dabei. Und ich freue mich natürlich, wenn ich es nicht mehr machen muss, weil ich dann mit 100% vielleicht auch reingehen kann. Ich arbeite darauf hin, auch mal irgendwann mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich freue mich so auf den Tag, wo ich sagen kann, jetzt kann ich jemanden anstellen, der mitarbeitet und ich kann mal ein bisschen wieder zurück. Aber das Leben kommt. Und wie gesagt, da spielt das Alter keine Rolle. Peggy Guggenheim, by the way, hat mit 65 Jahren Russisch gelernt. Leute, ihr könnt immer noch lernen, was ihr wollt.
Anfang Oktober 2025 hast du dein erstes Buch, das nanntest du vorhin Büchlein. Es ist ein Softcover mit dem Titel 58 Minuten Protokolle von Frauen veröffentlicht, in dem du mit mir und anderen Frauen, die am Starnberger See leben, während eines Spaziergangs genau 58 Minuten gesprochen, dieses Gespräch mit deinem Handy aufgezeichnet und daraus etwas ganz Ungewöhnliches gemacht hast. Anschließend, so wie ich es ja auch tue für meinen Podcast, hast du uns noch fotografiert. Herausgekommen ist eine faszinierende und überraschende Spiegelung seiner selbst. Also so empfinde ich es zumindest. So eine Essenz seiner selbst. Was hat dich daran gereizt, gerade hier in dieser Gegend mit Frauen zu sprechen. Also ich hoffe, es gibt eine Fortsetzung, aber zumindest hast du es jetzt hier begonnen. Hattest du denn gar keine Vorurteile? Der Starnberger See gilt ja so als Speckgürtel Münchens, hat das entsprechende Image, die Bonzen, die Schnepfen. Kürzlich war über einige Prominente, die hier leben, die sogar die Titelgeschichte im SZ-Magazin mit dem Zitat als Headline: Natürlich ist es hier nicht demokratisch. Was denkst du darüber? Und was war deine Motivation, dieses Büchlein mit uns Frauen hier am Starnberger See zu beginnen?
Also diese Idee, mit Frauen zu sprechen, ist etwas, was ich glaube, gelernt habe auf meinem Weg, gerade durch all die Strukturen, in denen wir uns bewegen. Und ich immer wieder davor zurückgeschreckt bin, weil ich dachte, meine Güte, wir wissen gar nicht als Frauen, was wir für Potenzial haben. Wir wissen das vielleicht, wenn wir mit unseren Freundinnen unterwegs sind. Aber unsere Stimmen sind andere Stimmen. Wie wir denken, wie wir auf die Welt schauen, ist anders. Aber zusammengenommen sind wir eine ganze Menge. Und da pocht was in mir. Und interessanterweise, als ich hergekommen bin, ich habe so nach und nach, ich bin jetzt hier seit 5 Jahren, immer mal wieder, alle 2 Monate, habe ich Frauen kennengelernt. Ich kannte keine einzige Frau, bis auf die Freundin, die mich hier eingeladen hat, herzukommen. Und immer wenn ich eine Frau hier kennengelernt habe, habe ich gemerkt, wir reden über eine Situation in ihrem Leben oder über etwas, was gerade passiert. Und ich bin nie in diese Äußerlichkeit gekommen, weil ich hier auf jede Frau, die ich hier getroffen habe, gestoßen bin an einem Lebenspunkt oder an Lebensfragen, die alles andere weggekickt haben. Nichts war vorhanden. Also das kann man sich schwer vorstellen, aber ich habe die Frauen pur kennengelernt. Wir haben uns in Gesprächen über etwas, was gerade bei denen passiert ist, oder oft auch im Austausch kennengelernt. Und ich wusste weder, wo lebt sie, wie sieht das Haus aus. Ich meine, ich gehe zwar hier lang, aber es hat mich nicht interessiert. Und das ist das, was ich so faszinierend finde, zu zeigen, dass man nämlich das, was uns vereint in diesen, was Leben so schreibt, an Schicksal, an unseren inneren Fragen, an der nicht aufhörwollenden Stimme, die in uns jagt, an dem, wie wir uns auch in vielleicht so gerade so einer privilegierten Umgebung ständig in Szene setzen und vielleicht auch unser wirkliches Ich verlassen, oder eine wichtige Frage: Wann können wir gar nicht mehr so tun, sondern sitzen die ganze Zeit mit so einer Wahrheit da? Aber auch so ganz einfache Fragen, dass die Kinder das Haus verlassen. Das macht ja jede Frau durch. Und keine Frau, ob sie viel Geld hat, wenig Geld hat, in der Mitte Geld hat oder sich entschieden hat, sie lebt nur ohne Geld zu verdienen, kommt an diesen Dingern vorbei. Das ist eine existenzielle Frauenthematik. Und gerade weil ich dann viel später in dem Prozess von sehr vielen gefragt worden bin, das wird nicht gut gehen. Da werden sofort die ganzen Kasten aufgemacht werden. Die können doch jeden Therapeuten bezahlen und weiß ich was alles. Hat mich das motiviert, weil ich gegen jede Form von Vorschranke, gegen jede Form von, da setze ich einen Rahmen drauf, und vor allen Dingen Verallgemeinerung. Da habe ich wie eine Gegenbewegung. Und weil ich in diesen Jahren einfach immer wieder diese Gespräche hatte, habe ich das komprimiert. Und da ist natürlich auch ein Vertrauen entstanden. Und dieses Projekt ist ein Vertrauensprojekt. Das ist ja ein Anvertrauen etwas aus sich selbst, also vielleicht nochmal erklärt, es geht nicht um eine Biografie, sondern ich habe einen kleinen Satz oder ein Wort oder ein Thema mitgebracht, und das war der Ausgang. Und dann hat die Frau selber entschieden, wo gehen wir damit hin und wo landen wir am Ende. Es war auch, natürlich haben wir uns unterhalten, aber es war vor allen Dingen eine Essenz. Und das trifft, da kann man alles andere ausblenden. Da geht's darum, Wie verbunden fühlt man sich? Und vielleicht können wir das beide weitergeben. In den Gesprächen war jede Frau für sich ja nur mit mir. Und dann wurde von mir der Text runtergeschrieben, der ist mit der Frau entstanden zusammen. Und ich wusste, weil ich es ja gesehen habe, niemand wird mehr allein sein. Das fühlt sich in dem Moment des Entstehens so an. Am Ende wird sich jede Frau in dieser Gruppe wiederfinden. Und aus dieser Gruppe heraus denkt man schon wieder an die Freundin, der man das jetzt unbedingt geben will, weil man um eine Lebenssituation weiß, die Frau XY gerade erzählt, den Schmerz.
Ja, und die tröstet.
Und verbindet. Und jede noch so kleine Idee ist genau das, was ich glaube, was unsere Welt gerade so bereichert. Sich die Ruhe rauszunehmen, genau zu wissen, ich erzähle etwas ganz Pures. Und dazu haben sich diese Frauen entschieden und einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss mir gegeben, weil sie damit ja noch nicht in der Öffentlichkeit waren. Und dann haben wir das zusammen erlebt, weil ich habe dann das Büchlein aus Berlin mitgebracht, als es jetzt fertig war. Und wir haben ein kurzes Abendessen gemacht, weil wir es einfach auch zusammen feiern wollten. Und jede Nachricht, die dann danach kam, war, dass man im Lesen aller Geschichten plötzlich sich so aufgehoben gefühlt hat. Es gab noch viel schönere Sätze. Und ich glaube, ich bin inzwischen eine tiefe Überzeugerin davon, dass wir das fortführen müssen, weil das sind unsere Besonderheiten. Das sind die Besonderheiten, vor allen Dingen auch für die Männer. Also eine der Frauen, das möchte ich gerne erzählen, hat ihren Mann das gegeben. Der hat sie alle gelesen. Das sind 14 Protokolle und hat zu ihr gesagt, ich habe noch nie so über Frauen nachgedacht. Und ich denke immer, ich plane sowas nicht. Es ist ein Urvertrauen und es entspringt natürlich aus einem Bedürfnis, was ich auch habe. Aber ich kann nur Mut machen, nicht aufzugeben. Und ja, dann muss es auch wieder gedruckt werden. Und ja, jemand muss es gestalten. Aber wie schön kann denn das sein? Es ist einfach, ja, ich habe wie du, bei mir tickert es auch die ganze Zeit schon. Es hat ja 1,5 Jahre jetzt auch gedauert, aber dieses Kennenlernen der Frauen, die ich zum größten Teil auch das erste Mal getroffen habe, wie du. Wir kannten uns nicht, sondern Stimmt. Wir haben uns einfach getroffen.
Wir haben uns bei dem Spaziergang erstmals gesehen.
Genau. Und da waren wirklich fast alle waren so. 2 von denen sind Freundinnen von mir geworden. Das hat aber weniger mit diesem Büchlein zu tun, als mit der Tatsache, dass sie sich selbst erschrocken haben, dass wir plötzlich geteilt haben oder dass man einfach aussprechen darf, es tut weh, wenn die Kinder gehen und nicht verurteilt wird dafür, so nach diesem Motto, was ist denn das für eine Übermutter, kann die nicht loslassen, darum geht es nicht, es geht um das eigene Gefühl. Ich weiß noch, als ich, meine Tochter ist zu einem Auslandsjahr nach Frankreich gegangen und ich war so vorbereitet darauf und dann ging die in den Sicherheitsbereich und ich stand da und mir liefen die Tränen. Es war nicht zu halten. Mein Ex-Mann hat sich geschämt für mich. Was denn mit mir los ist? Ich soll nicht so dramatisch sein. Und ich wusste, mein Mädchen kommt wieder als junge Frau und als eine andere Frau. Und ich musste das dürfen, das rauszulassen. Und ich glaube, das ist das, was ich inzwischen in meiner Arbeit einfach, wo ich so zutiefst dran glaube und mich natürlich so freue, wenn die Frauen jetzt einfach plötzlich anfangen, aus sich zu verabreden, weil sie die eine so spannend fanden. Und darum ist es ein großes, wirklich ein großes Danke und ein großer Mut auch für mich, immer weiter so zu machen. Weil ich gehöre ja auch dazu. Man kann zwar meine Geschichte nicht lesen, was auch gut ist.
Naja, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über dich. Ja, liebe Anja, ich danke dir für dieses ungewöhnliche Gespräch und auch dein wundervolles Buch, 58 Minuten. Wo kann man das eigentlich erwerben?
Über die gleiche Internetseite, antipaper.de, weil wir haben das als kleinen Verlag gegründet und deshalb gehört es auch in unser kleines Häuslein jetzt dazu. Genau.
Ja, und das hat mir auch gezeigt, dieses Gespräch hat mir gezeigt, dass man alles aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann und dann nicht stehen bleiben muss. Also sehr zu empfehlen, dieses Buch. Und natürlich auch eine wunderbare Begegnung mit dir. Und ich danke dir nochmal.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank.